Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Weber-Ruch in einem schöneren Hotel als letztes Mal, Fabio. Wo steckst
du? Guten Tag, Sven. Ich stecke in Boca Raton, oberhalb von Miami. Super WLAN, glaube ich. Also USA nichts von Entwicklungsland bezüglich Wi-Fi. Es sieht gut aus. Wo steckst du?
Ich bin in Rasli. Im wunderschönen gut. Rasli.
Gutes Wi-Fi, hä?
Gut, ja, ich habe nie so ein Problem bei mir daheim. Mein Internetanbieter lässt mich nicht so im Stich. Mit was legen wir los, Fabio?
Wie?
Mit was legen wir los, Fabio?
Ich habe letzte Woche fast jeden Tag gedacht, wow, das ist ein Thema, wow, wir sollten einen Podcast aufnehmen. Es geht so viel im Fußball. Etwa eine halbe Stunde, nachdem wir aufgenommen haben, ist, glaube ich, Xabi Alonso entlassen worden bei Real Madrid. Einiges zu besprechen. Was ich gehört habe von mehreren Leuten wegen Randsportart, ich weiß nicht, was da dein Feedback ist. Ich habe jetzt positives Feedback. Es ist gut, dass wir ab und zu über andere Sportarten reden. Ich bin natürlich angefeindet worden, dass ich Ski immer als Randsportart bezeichne. Für mich ist es die klassische Randsportart. Ist ja jetzt das Lauberhornrennen gewesen, bin ich auch x-mal gewesen. Super Sache. Ich sage ja nichts Negatives, wenn ich sage, es interessiert einfach etwa 2,5 Länder, oder?
Du musst immer wieder provozieren. Lass doch einfach sein. Wieso hättest du dann können sagen, bitte Randsportart für dich? Wieso musst du wieder erwähnen, irgendwas von 2,5 Ländern? Ich glaube, in 10 Jahren können sie nur noch 2,5 Länder machen. Das ist ein Problem. Aber da betreibt man natürlich auch den, vom Skiverband wie sagt man, Projekt, damit auch eben kleinere Nationen in andere Nationen können integriert werden. Damit am Schluss nicht nur die Schweiz und Österreich ist, die noch können im Sommer trainieren oder respektive in, unterwegs sind unter guten Bedingungen, vor allem bei Speed-Disziplinen. Aber Wengen hat wieder einmal gezeigt, ein absolutes Volksfest in der Schweiz. Der Odi ist der grösste aktuell einfach. Ich glaube, das kann man einfach so festhalten. Und es hat wieder Spass gemacht zum Schauen. Ich bin zum ersten Mal seit, glaube ich, 4 Jahren jetzt nicht vor Ort gewesen. Aber es war auch mal schön, das im Fernsehen anzuschauen.
Ja, Odi, langsam sprechen, Odi. Genau, der Odi ist souverän. Mein Sohn ist übrigens vor Ort, also die Familie hält die Flagge hoch, letzte Woche Adelboden, jetzt Lauberhorn. Übrigens Katar und Saudi-Arabien werden sicher grosse Skinationen, wenn die da ihre Projekte vollenden dort mit ihren Skihallen und so, das kommt gut, oder? Dann haben wir 4,5 Länder.
Wir werden es sehen, apropos Halle. es wird auch eine Halle an mein Gut tun in der NFL, finde ich. Ich weiss, es gehört dazu. Aber es ist einfach absolute Wettbewerbsverzerrung, wenn du als Warmwetter-Team musst, auf Chicago raufgehen oder auf Boston raufreisen. Und dort spielen es bewusst, und das ist ein bewusster Entscheid, immer offen, in offenen Stadien, damit sie den Vorteil vom Wetter haben. Und der ist teilweise richtig verbannt.
Also das sind absolut geile Playoffs, muss man mal sagen, für die, was für die NFL interessieren. Mir hat einer geschrieben, es interessiert sich doch niemand für die NFL. Ich habe einen Berner gefragt, wo das er eigentlich lebe. Also in meinem Umfeld NFL sehr ein grosses Thema. Und wirklich, also fantastisches Spiel. Die blöden Bills sind ausgeschieden, sehr, sehr bitter ausgeschieden. Gestern leider Chicago, also ich finde den Caleb Williams, sehr cooler Spieler, ausgeschieden. Hast du vielleicht wahrscheinlich nicht gesehen, war jetzt die Nacht bei dir.
Ich habe Ruhe.
Hast du gut, ja.
So lange Nacht.
Unfassbare Schlussphase, also Spektakel, Hochspektakel. Und übrigens wegen der Kälte, mein Team sind ja die Dolphins, die in diesem Jahr 1000 noch keine Playoff-Serie haben, also kein Playoff-Spiel haben gewonnen. Und das letzte Mal, als ich gespielt habe, bin ich zufälligerweise auch in Florida gewesen, auswärts in Kansas City, etwa 60 Grad kälter als hier in Miami. Genau so wie du gesagt hast, es war so kalt gewesen, chancenlos, aber es gehört ein bisschen dazu. Ich meine, die NFL-Playoffs sind im Januar, es ist in grossen Teilen von den USA halt einfach schneebedeckt und kalt. Aber du hast schon recht, es ist brutal.
Ich habe natürlich noch halb recht, weil wenn man ja eine gute Saison spielt, dann hat man das Heimrecht bis zum Schluss auf seiner Seite. Das heisst, wenn jetzt die LA Rams sind jetzt weitergekommen, knapp bei der Overtime gegen die Chicago Bears, und wenn die sich jetzt aufgeregt hätten, dass sie da in der Kälte spielen müssen, ja, kein besseres Spielen während der Regular Season, dann hast du dein Playoff-Heimrecht. So ist es. Ich finde es auch brutal geile Playoffs. Zum Abschluss vom NFL möchte ich mal sagen, ich bin auch kein richtiger Bills-Verfechter, aber wie es jetzt gelaufen ist einfach richtig blöd. Weil bei Denver hat sich der QB verletzt. Der Halbfinal ist einfach so geile Playoffs bis jetzt gewesen. Und der Halbfinal wird mich jetzt sehr überraschen, wenn der Backup-QB, der wirklich kein grosser Name ist von Denver, das tolle Team und das wirklich gutes Team aktuell von den Patriots nur ansatzweise kann fordern. Und deshalb, ja, wären die Bills sicher besser gewesen, weil dann hättest du richtig geiles Spiel gehabt. So wird es wahrscheinlich relativ eine eindeutige Sache haben.
Ja, also eben, die nicht zulassen wollen, können ja für den Spoiler anspruchen. Ich habe noch zwei, drei Themen. Es ist natürlich so, Patriots gegen Bills, meine zwei Hassteams aus Dolphins-Fans, wäre ein super Matchup gewesen. Aber weißt du, was heute in Miami ist? Heute am Abend in Miami.
Erzähl.
Der College-Football-Final. Riesig in den USA, College-Football. As you know, besser als ich wahrscheinlich, wo du schon X-Spiel warst. Und dort habe ich auch ein Team, auch Miami, wo ich eben dann mal in der Ferien war. Man wird ja einfach Fan von einem Team. Miami Hurricanes, die sind tatsächlich zuerst mal seit Jahrzehnten im Finale und das Spiel findet in Miami, im Hard Rock Stadium statt, gegen Indiana, wo eine riesen Saison spielt, noch kein Match verloren hat, Halbfinale unglaublich dominiert hat, aber eigentlich überraschend so gut ist. Mhm. Ich habe vorhin schnell geschaut, auf StubHub, das ist so eine Ticketbörse, die es mich interessiert hat, was das Billett wird kosten. Also es ist so, dass das günstigste Billett heute Morgen, also Montagmorgen, Miami-Zeit, ist 4'500 Dollar gewesen, auf unbegrenzt bis zu 30'000, irgendwelche VIP-Billett, es wird vermutlich gezahlt. Es ist ein riesen Event in den USA, eben Championship-Game vom College Football heute Nacht. Go Hurricanes, würde ich sagen.
Ja, sind wir gespannt. Sind wir gespannt. Also, Randsportdaten, Febo, zu lange können wir auch nicht mehr machen, aber ja, Australian Open hat angefangen. Mal schauen, was dort so passiert. Ist zeitlich nicht so geil, aber ich freue mich auch dort natürlich wieder.
Stan, letzter Ton genau. Von Stan. Er hat übrigens gesagt in einem Interview, natürlich war ich eher für Rafa als für Roger. Grosser Mann, Stan. Gute Aussage, gefällt mir sehr.
Ja, ja. aber also, ich möchte es nicht wählen, er hatte schon seinen Auftakt gehabt. Und überraschend, also nicht überraschenderweise, aber der Mann, also du hast ja am United Cup gesehen, wie ein wirklich gut positionierter Spieler am Rand von der Niederlage gebracht hat, sogar geschlagen hat. Und in der ersten Runde hat er, ja, ich kann den Namen nicht, ich weiß nicht, wie man ihn genau spricht, den Laszlo Djere rausgeworfen. Und jetzt kommt er auf den Qualifikant. Wer weiß, was dort passiert, ob wir ihn auf einmal noch in der dritten Runde wieder sehen.
Also ich kann mich erinnern, der Jimmy Connors ist mal im US Open völlig überraschend, glaube ich, Halbfinale gekommen. Das ist ewig her, auch mit etwa 40 oder so. Das ist alles möglich. Und Stanley möchte ihm es gönnen, wenn er noch einer ist. Gut, ich hätte jetzt eher gedacht, vielleicht in Paris oder so, aber ja,
mal gucken. Also klar wird sie, er wird in Paris sicher auch nochmal eine Wildcard bekommen. Also es ist nicht der letzte Grand Slam-Auftritt, jetzt vielleicht Wimbledon, vielleicht weniger. Und US Open vielleicht auch weniger, aber man weiß es nicht. Ich glaube, alle Veranstalter haben gerne einen mehrfachen Grand Slam-Sieger im letzten Tanz bei sich. Paris hat natürlich auch gewonnen. Deshalb ja, wird sicher auch dort nochmal zum Einsatz kommen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe spielen, weil die Rückhand, die ist einmalig. Die sieht man eigentlich nie sonst auf der Tour. Und ist immer schön. So.
Gut, eine Frage habe ich noch, Randsportart. Eine Frage habe ich noch, Eishockey, Kloten, wichtiger Sieg. Marc Lüthi ist ja in Bern am Montag zurückgetreten, nach 26 oder 28 Jahren, keine Ahnung. Mich würde wirklich interessieren, wie du als sportinteressierter Zürcher der SCB und den Marc Lüthi so ein bisschen erlebt und verfolgt hast und was dazu meinst.
Ja, also ich habe natürlich, ich bin natürlich ein bisschen überrascht gewesen, wo die Meldung kam, ich hätte jetzt auch noch gerade darauf ansprechen zum Abschluss. Ja, also ich kenne natürlich den SCB eigentlich nur mit dem Marc Lüthi. Auch wenn ich den SCB jetzt nicht ganz so näher verfolge, eben nicht meine Hauptsportart plus zwei Zürcher Teams rum, ist der SCB natürlich in meinem Fokus nicht ganz so gross. Aber ich kenne den SCB nur mit dem Marc Lüthi. Und wenn du mir jetzt die Teams gesagt hast in der Schweiz und wer an der Spitze steht, hätte ich dir, glaube ich, können von drei Teams die Spitze sagen. Und dem SCB ist natürlich der Marc Lüthi. Und ja, ich bin gespannt, was da passiert und was der SCB daraus macht.
Ich bin natürlich eher der Anti-SCB immer gewesen, wo auch meine Freunde SCB-Fans sind. Aber man muss schon würdigen, was er geleistet hat. Er war schon immer unterhaltsam mit ihm. Er hat sicher auch nicht, am Schluss vor allem nicht immer alles richtig gemacht. Aber wer macht das schon? Wir zwei sicher auch nicht. Und ich finde schon, es ist ein grosser Moment für die Schweizer Eishockey wie er. Und diesmal ist es wahrscheinlich wirklich so, dass er alles, er hat ja seine Anteile verkauft, dass er sich wirklich zurückzieht mit bald 65. Und ja, er wird schon das Vakuum hinterlaufen, auf jeden Fall.
Definitiv. So, legen wir los mit der Frage der Woche, würde ich sagen. Und das ist etwas, was dich natürlich jetzt gerade betrifft, wenn du in den USA bist momentan. Und die Frage von der Woche ist, darf man sich überhaupt auf die WM in den USA freuen? Natürlich in Anbetracht zu dem alles, was jetzt da gerade passiert, in der politischen Welt, würde ich jetzt mal so sagen, ist die Frage relativ passend, würde ich meinen.
Ja, ich finde es auch passend aufgrund von Feedback. Ja, von zwei, drei gehört, was gehst du dort noch in die Ferien oder was machst du dort überhaupt? Ich kann es nur. Andere Podcasts haben ja sogar Boykott diskutiert, von Medien, von Teams. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Vor allem ist ja letzte Woche auch noch, habe ich gelesen, vielleicht zitiere ich falsch, Panini ist zurück, oder wieder mit dem Album, fast 1000 Sticker, wo so viele Teams sind. Wenn dein erstes Panini-Album hatte ich schon mal gefragt, welches ist das gewesen?
Mein erstes ist 2006. Also wirklich das erste, wenn ich mich erinnere, das ich bewusst gesammelt habe, ist 2006.
Okay.
Ich glaube aber, dass ich im Hinterkopf habe, dass ich 2002 auch schon gehabt habe. Aber 2006 habe ich sicher gehabt. Und nie EM, wohlgemerkt. Immer nur WM.
Ja, genau. Ja, ich habe schon immer versucht. Ja, aber leider, das habe ich schon mal erzählt, nie gefüllt. Ich war immer der, der auf dem Pausenplatz tauscht hat, wie blöd. Und dann haben irgendwie vier gefällt. Dann war es mir zu blöd gewesen. Die jetzt bestellen, das hat man schon 1986, meine Erinnerung nach, können bestellen. Ich weiß zwar gar nicht, wie das gegangen wäre. Das war mein erster. Und ja, aber 1000 Bilder ist dann schon grob. Das geht auch richtig ins Geld. Und ja, heute ist ja übrigens die Akkreditierungsvorlage von FIFA für uns Medienschaffenden. Darum, es rückt schon näher. Und ich bin im Moment in den USA. Ich rede hier mit vielen Leuten über Soccer, wie sie es ja nennen. Und ja, sie sind schon jetzt, also es ist logischerweise nicht Hauptsportart Nummer 1. Ob es jetzt 104 Super Bowls werden, wie der Gianni Infantino gesagt hat, die Spiel sei mal dahingestellt. Für mich ist die Antwort ja, man darf sich freuen, man darf sich auf jede Fußball-WM freuen. Für mich ist das scheinheilig. Ich meine, ich war an jeder WM seit über 20 Jahren. Ich mich erinnere, Diskussionen vor Südafrika 2010, vor Brasilien 2014, vor Russland 2018, vor Katar 2022. Also wenn wir die Ebene betreten, wo man den USA jetzt Sachen vorwerfen kann, was man sicher darf, dann muss man ja bei all diesen Ländern dann, also ich kann mich wirklich sehr gut erinnern, wie es da war, gibt es denn auch ein Land, das alle ethischen Grundsätze und alle Regeln richtig befolgt? Also sagt mir das Land, ich bin beeindruckt.
Ja, ich möchte jetzt nicht auf die Schiene rausgehen und dir ein Land sagen. aber
das ist schwierig.
Im Nachhinein gesehen ist ja auch das Sommermärchen nicht ganz so sauber abgelaufen. Auch wenn es natürlich ein WM war, wo man sich darauf gefreut hat, 2006. Ja, also ich hätte jetzt auch genau ähnlich wie du beantwortet, eben in den letzten Jahren, es ist immer wieder irgendwo stattgefunden, eben vor allem die letzten zwei Ausgaben, wo eine sehr grenzwertige einfach die Menschenrechts Umstände geherrscht haben. Ich glaube, bei den USA, Mexiko, Kanada hat man zuerst eigentlich, wo die vergeben worden ist, hat man so gedacht, wow, gut, jetzt sind wir wieder, könnte man gut sein wieder, und die politische Lage hat sich einfach leider ein bisschen verschärft. Die Bilder, die da von den ICE Agents umgehen in den USA, sind sehr wild. Ich bin da schon ein bisschen schockiert. Es gibt relativ heftige Momente dort in Minneapolis. Aber ja, ich finde auch, am Schluss die WM wird gut sein, die WM wird, das werden sie können. Die USA können Events. Und solange alles auf dem Platz ausgetragen wird, kann man sich auch weiterhin auf die WM freuen.
Weißt du, es sind ja für mich eigentlich wie zwei Ebenen, die jetzt spannend sind. Das eine ist das Politische, wir müssen da gar nicht gross drauf eingehen, das ist nicht unser Spezialgebiet, aber es wird schon spannend sein, was passiert mit Grönland im Iran und so weiter. Was die USA da macht, das ist natürlich ein Riesenproblem oder ein Riesenthema. Das andere ist ja, man hierher kann kommen, jetzt als Fan zum Beispiel, das finde ich noch ein wichtiger Punkt. Und ehrlich gesagt, ich bin viel in den USA und ich bin auch jetzt wieder hier und natürlich ist es schlimm, was passiert im Moment in den USA mit ICE und so und auch was in Minneapolis passiert ist. Man ist sich das halt auch nicht so gewöhnt von einem Land wie den USA, weil so etwas in Brasilien, also Südafrika, sind so Sachen leider Alltag. ja, Russland, Katar, Menschenrechtslage müssen wir wahrscheinlich nicht diskutieren. Ich finde, man kann hier an die WM kommen, als Fußballfan. Es ist als Tourist immer noch ein sicheres Land. Es ist ein schönes Land als Tourist. Es bietet viel. Es ist teuer. Es ist teuer geworden, wirklich sehr teuer. Zum Glück ist der Dollarkurs so angenehm für uns Schweizer jetzt. Aber es ist schon sehr teuer geworden, jedes Jahr mehr. Aber ich finde, das ist ein bisschen Heuchelei, wenn man sagt, ja, USA boykottieren und so. Und ja, am Schluss schaltet man ja richtig konsequent, wenn man das Spiel nicht schauen würde. Aber irgendwie, was hat man davon? Wer hat etwas davon, wenn man das macht? Also, die WM findet ja anyway statt.
Ja,
das ist ein bisschen naiv.
Ich glaube, es gibt keine Lösung mehr, dieses Turnier wird stattfinden dort. Und es ist vielleicht ein bisschen naiv von uns zu, dass wir jetzt einfach sagen, ja, man kann sich freuen. Aber es ist unsere Meinung. Wir finden das beide so. Es ist aber natürlich trotzdem, ja, es ist sowieso ist auch naiv, wenn man jetzt so teilt, ja, man kann boykottieren. Das wird nicht mehr passieren. Das hat man in den letzten Jahren, beim letzten Austragsort extrem verpasst. Schon Jahre vorher. Es ist immer relativ blöd, wenn es dann nämlich so vier, fünf Monate vor dem Turnier die Aufrufe kommen. Weil dann ist es ja eh nicht mehr machbar. Wenn es vor 5 Jahren gekommen wäre, hättest du können sagen, ja gut, kannst du etwas machen. Also es ist auch relativ naiv, das zum Glauben natürlich. Aber die Debatte muss geführt werden. Ich glaube, mit dem kann man, glaube ich, ja, die schwierige Frage abschließen, würde ich jetzt mal meinen.
Ja, absolut. Es ist schon wichtig, dass es einem bewusst ist und dass man darüber redet. Es fällt ja schon dort an, dass man es nicht einfach hinnimmt, sondern dass man sich, ja, wie du sagst, auch schockiert ist. Und es ist nicht gut, was passiert. Und gleichzeitig, genau, es ist in den letzten Turnier für mich eigentlich schlimmer gewesen vorher. Wie finden wir jetzt den Schlunk zur Super League? Zum Restart von
ja, Super League? Spielt irgendeiner bei GC und Thun, der mal in den USA gespielt hat? Der Bertone. Bertone ist mal in den USA unterwegs.
Oh, wunderbar, genau.
Jetzt rockt die Super League mit Thun. Ja. Und ich würde sagen, wir tun Thun gerade lobend starten, gerade mit dem Spiel GC gegen Thun. In die Super League Abschnitt von dieser neuesten Folge.
Und also hast du den spontan gehabt, den Übergang? Hast du den gerade in den Sinn gehabt?
Natürlich, gerade in den Sinn gehabt. Irgendjemand kommentiert, ob man Bonus bekommt, wenn man das erwähnt, dass der Übergang gut war. Es wäre schön, wenn man einen Bonus bekommt.
Also, der ist jetzt gut gewesen. Der ist jetzt wirklich gut.
Das kann man nicht tun. Es ist wirklich Wahnsinn. Sie machen einfach weiter und weiter. Ich habe das ganze Spiel geschaut und es ist eine Machtdemonstration gewesen. Ich finde, es könnte auch 5-0 stehen am Schluss und GC dürfte sich nicht beschweren. Vor allem die ersten Minuten sind die an die Wand gespielt worden. Der einfache Fußball, den Thun spielt, aber so mit Struktur, aber so einfach, ist GC gar nicht klargekommen. Und was man halt schon muss sagen, ich meine, am Schluss haben die Ibai und Reichmut gefällt, wo jetzt doch zwei wichtige Spieler waren das Jahr. Und die schiessen geht so ab. Also weißt du, du kannst jetzt mittlerweile nicht mal sagen, ja gut, die sind einfach die 11 Spieler haben, sondern nein. Der Kader ist auch in der Breite mittlerweile gut. Die fühlen sich alle, die wachsen alle über sich hinaus. Und GC ist untergegangen.
Ja, ich finde auch, die können sogar 7 Goal schiessen. Also all die knappen VAR-Entscheidungen. Was man natürlich muss sagen ist, es sind zwei Sachen. Also Thun wirklich selbstbewusst, hat sich ja schon in Vorbereitung angedeutet, mit einem 7-1, glaube ich, gegen Weil und so. Die machen wirklich einfach weiter. GC aber auf der anderen Seite miserabel, auch den Testspiel angedeutet, glaube ich, 7-1.
Kann man sagen, sie haben auch 7-1 gespielt, aber halt.
aber ja, weißt du, 1-0. Ich meine, das ist ein Abschlag, wenn ich es richtig im Kopf habe, vom Goalie über das ganze Feld und dann kommt allein aufs Goal. Also ja, das ist... Fünftiger ist nicht gegen Fünftiger gemeint, aber das darf. Das ist Wahnsinn, so ein Goal auf diesem Niveau. Ja. Und die Abstände, die GC ist überhaupt nicht kompakt. GC, es fehlt so viel bei GC. Es fehlt eine stabile Abwehr, es fehlt ja. Das 6-2 in Bern, also das ist nach wie vor das ist für mich das seltsamste Fußballresultat, das ich wahrscheinlich je gehört habe, außer nach einem 7-1, was mal gegeben hat, Jeans. Unerklärlich, aber GC hat ja, oder wahrscheinlich müssten sie einfacher spielen. Vielleicht, wir haben den Scheiblehner genug manchmal gelobt, ich finde auch, er hat einen guten Ansatz, sie haben zum Teil auch sehr gut Fußball gespielt, aber es ist pickelharten Abstiegskampf, der auf GC war, du vielleicht back to basics, oder vielleicht weniger wollen, taktisch, einfacher Fußball spielen. Und ja, sonst, ganz ehrlich, du wirst mir wahrscheinlich nicht widersprechen, Winterthur weiss, es geht im Abstiegskampf. GC natürlich auch, zwar immer Barrage und so, aber so wird es schwierig, sind wir uns einig.
Ja, ich habe immer noch das Gefühl, dass Winterthur noch schlechter ist. Und dann will ich zuerst mal noch die Punkte holen. Aber ja, es wird definitiv schwierig so. Und das einfach Spielen ist eigentlich, ich meine, in der Verteidigung haben sie ja mittlerweile 3 verpflichtet im Winter. Die Bauern, die werden ja auch wieder durchgewürfen, weil jetzt der BK schon die rote Karte gesehen hat. Klar rot übrigens. Richtig, dass dort eingegriffen worden ist. Aber das haben sie ja jetzt probiert anzugehen. Ich meine, im Kader haben sie, glaube ich, jetzt irgendwie 7 Innenverteidiger oder so. Aber zum Thema einfach Spielen ist halt wirklich auch, also ich glaube, es ist 2-0. Also, das ist, da kannst du eben da wieder sagen, was du willst, aber dass das Mittelfeld einfach nicht nach hinten anrückt, also das ist wirklich, wirklich so amateurhaft gewesen. Also, es ist so weit entfernt von auch einfach spielen nach vorne. Da können wir jetzt eben, wir haben Aspensen auch genug gelobt, aber dann würde vielleicht einfach spielen auch mal ein, zweimal gut tun. Also, vielleicht einmal der einfache Pass spielt und nicht jedes Mal der komplizierte. Irgendwann, je länger der Abstiegskampf geht, desto schwieriger wird das noch zum Umsetzen. Und die ganze Offensive da vorne haben alle irgendwie das Gefühl, sie mit immer den schweren Pass machen. Und 2 von 3 können es einfach gar nicht, von der Qualität her nicht.
Ja, weißt du, ich habe den Eindruck, bei GC, es ist immer das Gleiche. Es ist eine schlechte Stimmung rund um den Club. Es ist kaum Fans im Stadion. Klar, es ist jetzt so kalt und eine mühsame Jahreszeit. Wieder Unruhe um einen Geschäftsführer, um einen Urech, der ja von den Fans wieder extrem angefeindet wird. Vetterli-Wirtschaft, das wäre eigentlich voilà, die Amerikaner, das wäre übrigens ein einfacher Hemd gewesen, kommt man jetzt gerade in den Sinn, die amerikanischen Besitzer. Aber ja, es ist noch früh am Morgen bei mir, oder irgendwo am Morgen. Aber klar, Beton war ein spektakulärer Übergang gewesen. Nein, aber was weiss ich genau, wie weiss ich Geld verdienen, was ist Perspektive? Und mir denkt, das habe ich schon vor 3 Jahren gesagt, oder vor 2 Jahren, vor 1 Jahr. Es ist so schwierig mit GC. Und irgendwie, sie suchen übrigens einen Medienchef, hast du vielleicht gesehen. Wäre ich noch etwas für dich, oder?
Nein, GC-Medienchef. Passt momentan. Bin ich momentan in Position, passt mir, das ist schon gut.
Also gut. Nein, aber weißt du, aber es ist so trostlos und gleichzeitig, ich habe gewisse Sympathien für GC, weil ich bin ein 80er-Jahr-Kind und ich wollte ein starkes GC, ich kann mich nur wiederholen, aber es ist so, ich sehe so keine Perspektive, vor allem, wenn sie dann noch so Fehler machen und irgendwie, ja, was ist der Plan mit all diesen jungen Spielern, es ist schlussendlich zu jung, es ist wirklich trostlos, ich glaube, das richtige Wort. Trist und trostlos.
Finde ich wirklich sehr schön gesagt. Aber Febo, Thun, du hast jetzt kein Wort zu Thun erwähnt, aber du musst trotzdem nochmal sagen, nicht nur geht es schlecht, sondern es war auch gut von Thun.
Ja, hast du das Video gesehen aus dem Massenschlag auf dem Brünig oben, wo sie da waren im Trainings die eine Nacht?
Ja.
Ja, das ist halt einfach sympathisch. Es ist ein dummes Wort. Also Sympathien sind sehr subjektiv. Aber gegen das kann man einfach nichts haben. Gegen Thun, die machen im Moment so vieles richtig auf dem Platz, in der Aussendarstellung. Sie haben gute Vertragsverlängerungen gemacht. Der Albrecht und der Gerber bleiben an Bord. Also der Präsident und der Sportchef. Klar, es ist, in einem Jahr kann alles ganz anders sein. Es werden Begehrlichkeiten kommen. Ich frage mich, wann kommen Gedanken bei den Spielern, ein Angebot kommen, was der Rastoder macht mit dem Apels. Also das gehört jeden Jahresrückblick. Übrigens GC Junior, Fabian Fehr glaube ich auch. Also, sie haben ja sehr gut gescoutet und ich werde hier schnell Credit verteilen an einen sehr treuen Zuhörer von unserem Podcast, der uns auch immer regelmäßig in seinen Texten zitiert. Ich habe gefragt, ob ich den Namen darf sagen, Adrian Horn, Journalist von Berner Zeitung, Thuner Tagblatt, wo tatsächlich vor der Saison mir privat, aber auch geschrieben hat, Heule und Fair, attraktive Außenverteidiger, hat sogar noch 4-5 Runden.
Das ist eigentlich wieder Nazi, oder?
Ja, von Nazi gerückt, wo man es noch lustig hat gemacht. Also er hat recht bekommen und er hat letzte Woche oder vorletzte Woche geschrieben und mir auch gesagt, der Rastoder sei in einer unglaublichen Verfassung, da werde ich völlig durchstarten. In der Rückrunde ich so, ja, bleib mal am Boden. Ich muss sagen, der erste Match hat dem Journalist recht gegeben. Und ich finde, das darf man auch mal sagen. Oder? Mit mir, also ja, ich hätte es niemals für möglich gehalten. Also ich hätte nicht gesagt, der Rastoder ist ein Pfeif oder so. Ich hätte es schlicht nicht beurteilen können. Und muss sagen, das darf man mal erwähnen, wie ein Journalist einen guten Job macht, oder?
Ja, sicher, definitiv. Und Credit für ihn, definitiv. Also im Raster, da bin ich halt wirklich so der Meinung, ich bin zu wild, weil ich hatte damals bei der GCU21 habe ich mal eine Saison lang habe ich mal ein Stadionsprecher gemacht in der U21 für GC.
Und okay, das ist, wow, spannend.
Ja, also es war mehr so ein Matchblatt-Ausdruck und Goal ansagen im Campus. Und ich habe eine Saisonkarte vom GC bekommen dafür. Das ist jetzt schon lange her, ganz viele Jahre her. Aber dort war ich auch bei der U21 für GC. Und er war gut. Er war wirklich gut. Ich habe mich dort schon immer gefragt, wieso kommt er nicht ins Eis rauf, warum nicht aufziehen. Es war ja nicht so, dass bei GC zu diesem Zeitpunkt schon gut gelaufen ist. Aber er hat im Eis hat er irgendwie keinen Fuß von der anderen gebracht. Also er hat auch relativ wenig Chance bekommen, muss man natürlich schon sagen. Relativ wenig Einsatz für die erste Mannschaft von GC. Aber ich habe schon gedacht, ja gut, Thun passt, Challenge League. Passt eigentlich für ihn. Aber was der mit dem Abends gemacht hat, also ist wirklich. Und ich meine, am Schluss hat er ja 2 Goal vorbereitet, 1 gemacht und hätte eigentlich, wenn die Absetzsituation nicht noch gewesen wäre, hätte er nochmal 1 geschossen.
Also, 2 noch?
Ja, das ist unfassbar. Also eben, und auf einmal so zum Farbentechniker, das gleiche mit dem Fabio Fehr, wo mir jetzt wirklich bei GC auch nicht aufgefallen ist, als als der Heilsbringer, der jetzt einfach sich da als Rechtsverteidiger reingekämpft hat. Ist früher mal eher Flügel gewesen. Und jetzt da liefert. Ja, es ist bitter. Ich habe irgendwie das Gefühl, langsam geht's, erinnere mich mehr so an HSV, weißt du, was die Spieler dann gönnen, dann besser werden. Ich habe langsam bei GC auch das Gefühl, das passiert, es geht alles in die Richtung. Alle werden besser, ja, wenn sie nicht bei GC sind.
Ja, natürlich, vielleicht wäre das der Übergang zu Iben. Ich habe sehr Freude im Imeri, ist immer einer meiner Lieblingsfußballer gewesen und super Schusstechnik, super Techniker. Aber ich muss gleich noch schnell fragen, also wie ist es denn gegangen? Torschütz für den Grasshopper Club U21, Nummer 9, Elmin. Und dann haben die 3 Fans Rassel oder Sven geantwortet. Also wie ist das gegangen?
Wir haben nicht gemacht. 1, GC 1. Der FC Zug. 0. Danke.
0. Bitte!
So ist es irgendwie. Gut ist es irgendwie gewesen. Schön lachst mit mir.
Gut, Ibe. Übergang zu Ibe mit dem Imeri.
Den Keller habe ich dann auch gesehen damals. Ein guter Übergang. Den Keller habe ich natürlich damals auch gesehen. Wow. Bei der U21 von GC. Ja, Ibe. Aber du darfst gerne anfangen bei Ibe.
Ja, auch hier. Also mir dünkt in den letzten 77 Folgen vom Podcast habe ich und du wahrscheinlich auch 76 Mal gesagt, ich habe das Innenverteidigerproblem. Angefangen hat es für mich schon im Sommer 24. Man kann jetzt immer sagen im Podcast, ja, die wissen es besser. Ja, es ist einfach, kritisieren stimmt, das ist einfach nach einem Spiel. Aber es ist wirklich so mit Ansage, jetzt haben sie wieder einen Monat Zeit gehabt. Und es passiert, der Wüthrich macht Fehler, der Benito macht Fehler. Sie sind jetzt nicht unbedingt schneller geworden, die Verteidiger, über die Weihnachtspause. Also, es ist ein Aspekt, ich verstehe es nicht. Sie machen so viele Fehler, sie haben das Gespür verloren für die Kaderzusammenstellung. Ja, und der Match, es ist, also, ja, wirklich in meinem Umfeld viele IBE-Fans, die im Kontakt stehen, die sind noch ein Match, aber die haben einfach gesagt, Glück gibt es Bier, so ein bisschen auf diesem Level, es ist so kalt, das geht Gurken, kann man sich nicht anschauen. Und IBE, es ist ein schmaler Grad. Ich meine, noch haben sie einen Zuschauerschnitt von 28'000, noch zehren sie vom Bonus, aber wenn sie so weiterfahren, die Stimmung dreht, oder? Und es war wirklich ein katastrophaler Auftritt gewesen, wieder von A bis Z, weil Lausanne war klar besser gewesen. Lausanne hatte einen Matchplan gehabt. Der Johanne ist möglicherweise schon entzaubert. Ich bin schon dann, klar ist es ein Befreiungsschlag für IBE gewesen, als er kam, aber ich habe dann gedacht, warum macht er das? Das habe ich glaube ich auch so gesagt. Und jetzt steht er wirklich vor einer grossen Aufgabe.
Also ich gehe so weit, dass ich sage, mittlerweile hat IBE, also IBE nicht nur das Innenverteidigerproblem, sondern IBE hat allgemein ein Verteidigerproblem. Also nicht nur die Innenverteidiger spielen nicht auf dem Level, wie sie eigentlich sollten spielen, sondern auch die Außenverteidiger. Die Disziplinlosigkeit, die einfach da ist, die ganze Saison schon. Es ist wie viel die rote Karte ist jetzt gewesen? Also nicht gegen ihn selber, aber gegen IBE. Ich glaube, die 9.
9. oder 7. Ich weiß gar nicht.
Ja, einfach relativ
7. viel. Zürich hat ja viel.
Relativ viele rote Karten. Ja, also ich sehe auch den Moment, ich weiß nicht. Also mittlerweile habe ich fast mehr das Gefühl, sie brauchen jetzt vor allem Außenverteidiger. Langsam. Weil da auch nichts mehr rum ist jetzt, wo der Hacham ja verletzt ist und jetzt haben wir den Mamba mit Rot in mehreren Spielen wird fehlen. Also sie müssen auf dem Transfermarkt was machen. Ich habe mir so aufgeschrieben, Ja, aber ich habe mir das aufgeschrieben, dann ist es überlegt, ja, lohnt sich das, der Ulises Garcia, der bei Marseille auf dem Abstiegsplatz steht, als Verteidiger zurückzuholen, auch als Mitleider. Aber das haben sie jetzt schon mehrfach probiert, so Ex-Spieler zurückzuholen. Und es funktioniert ja nicht. Es funktioniert eigentlich nur beim Fasnacht funktioniert. Aber irgendetwas müssen sie machen. Also, es kann nicht so weitergehen.
Übrigens, musst du dich erinnern, ich glaube, du hast mir so geschrieben, die Diskussion vom Diaz-Roth in Paris, sind wir ja aneinander geraten. Hier vom Mamba ist, stellst du die rote Karte auch in Frage? Oder?
Ja, ich habe gewusst, es kommt. Also, man muss dazu sagen, die schau jetzt an, es ist eigentlich 1:1 gleiche Foul.
Ja.
Er geht von hinten rein, wo der Ball spielen und der Fuß knickt um. Ich sage das Gleiche wie beim Diaz. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Es sieht schlimmer aus, als der Attacke eigentlich wäre, weil halt der Fuß wieder in Mitleidenschaft gezogen wird. Genau.
Du hast denen recht gehabt, jetzt gerade falsch ausgesprochen.
Ja, nein. Also, es ist, gut, abgesehen davon, dass es rot geht nach Warintervention. Der ist so jung, oder? Beim Diaz kannst du ja noch sagen, warum gehst du überhaupt zu 3 auf dieser Position? Bei ihm kannst du immer noch das junge Argument hier. Das Problem ist bei ihm, und das ist jetzt wirklich vielleicht auch immer zu höherem Level, aber ich habe eine Angst, wenn ich ihm seine Karriere anschauen will. Ich meine, das ist so ein grosses Talent. Und er wäre ein perfekter Spieler in dem Alter, in dem Entwicklungsstand, wenn er bei IBE spielen würde und IBE würde es laufen.
Genau.
Jetzt läuft es IBE aber nicht. Dann ist es nicht der 17-Jährige, der dort links muss verteidigen und die Abwehr stabilisieren oder respektive überhaupt spielen. Und ich habe ein bisschen Angst, weil im Fußball geht das so schnell, dass junge Talente verbrannt werden. Wie es auch schnell geht, dass auf einmal hochgelobt werden. Das ist gerade eben sehr, beides, in beide Richtungen sehr schnell, dass man seine Karriere jetzt ein bisschen verbrennt. Indem man einfach das nicht angebracht hat, ihm nebenzu stabile Mitstreiter zur Seite zu stellen.
Gut, ja, hast recht, aber er ist natürlich noch so jung, wir haben schon nächstes Jahr erst 18, der wird schon gut kommen. Aber es ist natürlich ein Problem. Klar, er hat auch dort übermotiviert. Es ist eine schwierige Situation. Wir kommen noch mal zu IB in der Europacup-Woche und im Spiel der Woche. Ich würde, wenn ich darf, noch gerne etwas zu Lausanne sagen. Die spielen nicht im Europacup. Die hey, übrigens, das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, dass die können richtig weit kommen in dieser Conference League. Es hat nicht viele Übermannschaften dort. Aber die haben Servette auswärts geschlagen, die haben IBE auswärts geschlagen. Also, zweimal verdient. Die kommen, die drängen, die sind, wie ich auch gesagt habe, Vorrunde unterwärts geschlagen worden. Auch wegen der Dreifachbelastung sicher auch. Die machen mir wirklich einen guten Eindruck. Der Diakité, sage ich jede Woche, der wird eine riesen Rückrunde spielen, jetzt, wenn es noch ein bisschen wärmer wird. Der neue Stürmer hat getroffen von Atletico Madrid. Und jetzt haben sie ja noch den Theo Bergwall geholt. Kenne ich natürlich nicht, aus Schweden. Das lustige ist ja, dass er der Brütsch ist von dem Tottenham-Superspieler, ja, der die Monsterchance vergeben hat gegen die Schweiz. Kürzlich. Darum ist der Name ja noch so bekannt. Aber irgendwie, ja, die griffige Mannschaft, es funktioniert. Und ich traue auch so eigentlich zu, in die Top 6 zu kommen.
Also ich sage dir mal so, es ist ja der ältere Bruder. Wenn aber auf dem Transfermarkt ihn mal eingibst, der Theo Bergwall, das Bild, was drinnen ist, das ist sowas von fix KI. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Aber das Bild von ihm auf dem Transfermarkt ist sowas von fix KI.
Oh, der sieht aus wie so eine Computerfigur auf Tomb Raider.
Genau. Also ich bin gespannt, wie der im echten Leben aussieht. Ausgesehen, freuen wir uns.
Blond und blau, ja.
Das wird sowieso sein, ja. Aber das nimmt mich trotzdem wund. Das finde ich auch ein sehr interessantes Foto, das da drin ist. Lausanne ist auf dem Weg. Lausanne klopft an der Top 6. Und das völlig verdient. Lausanne ist das einzige Team eigentlich. Also, wenn IBE noch. IBE kannst du abziehen. IBE hat das Dorf von minus 2. IBE ist im Minus nach 20, nach 20 Spielen. Das ist nicht normal. Und Lausanne hat plus 3, das einzige Team, das unter IB, wo ein Plus-Tordifferenz hat. Und eben auch dort gilt, wie bei Lugano, wo er sich aufgekämpft hat, Lausanne, ein brutal schlechter Start. Aber Lausanne hat sich vor allem mit halt dann, eben, du hast vorher gesagt, die Doppelbelastung, aber die vielen Quali-Spiele, die sie absolvieren müssen, mittlerweile haben sie halt nur noch die regelmäßigen Spiele. Und das merkst du jetzt. Die kommen, ich gebe dir komplett recht und die werden uns noch Freude machen in der Saison.
Weißt du, ich bin verfolgt die Super League und NLA schon seit Jahrzehnten. Ich habe wirklich den Eindruck, nein, es ist so, die Liga war noch nie so cool gewesen. Es ist so lustig, es passiert. Jetzt haben wir zwei Matches, GC Thun, IB Lausanne, alle vier Teams bieten Gesprächsstoff. Und wenn wir jetzt weitergehen zu Basel Sio, geht es auch weiter. Ich meine, Basel, ja, 1-1 gegen Sio, Rückschlag. Das wird ein mühsamer, sehr mühsamer Frühling für Basel, weil sie sich nicht massiv steigern. Ich glaube, vor zwei Monaten mal gesagt, Duranville, keine Ahnung, wie es ausspricht, wäre ein guter Stürmer. Jetzt ist es tatsächlich so, dass sie den von Dortmund holen, ein Riesentalent. Der ist sicher gut. Die Frage ist mehr, ist er die Soforthilfe? Ist er der, der die 10 Goal in dieser Rückrunde schießt. Er ist erst 19. Aber sie brauchen davor. Es ist wieder, sie haben so viele Abschlüsse gehabt, so viele gefährliche Situationen. Es schießt einfach zu wenig Goal.
Also, ich weiss wirklich nicht, wie man auf die Idee kommt, dass er die Lösung ist. Weil er spielt halt, er ist ein Flügelspieler.
Ja, er ist kein Torjäger. Ja.
Also, ich wollte ja nicht sagen, dass Basel genug Flügelspieler hat, aber Basel hat eher zu viele Flügelspieler teilweise oder respektive Spieler auf dieser Position können spielen, als das Stürmer haben. Ich verstehe es nicht ganz, warum jetzt er das, der grosse Heizbringer soll sein. Ich glaube, dass der viel Qualität natürlich. Der passt ja eigentlich auch in Basel rein. Weißt, junge Spieler holen mit Entwicklungspotenzial, wo man dann teuer verkaufen kann. Aber es ist einfach nicht der Stürmer, den du jetzt brauchst. Also nicht der Spieler, den Basel in dem Moment jetzt braucht. Ich will es mal so einfach so sagen. Also sind ja noch an einem Spiel aus Serie A dran, am Mbala und Zola, wo er doch auch schon
ein paar Goal gesetzt hat. Ja, aber ja.
Ist ja kein richtiger Goalgetter, aber das ist wenigstens ein Stürmer, weißt du? Also,
genau.
Der hat doch immerhin 41 Torbeteiligung in 126 Serie A-Spielen, bin ich anschauen, aber wo ich den Namen gelesen habe, dachte ich, ja, stimmt. Aber in diesem Jahr hat er, glaube ich, auch bis jetzt, wie viel Goal? Ja, du bist halt an 6, 3 oder so, glaube ich. Einfach in die Richtung. Er ist kein Goalgetter, aber er ist wenigstens ein Stürmer. Und eben ein Goalgetter zu finden, wissen wir alle, das wissen ja alle Schweizer Clubs, ist nicht so einfach. Aber da ist wenigstens vielleicht ein Stürmer dabei, wenn sie den könnten, also rein Knie holen.
Aber weißt, sie sind ja mutig unter dem David Degen. Und ich glaube, der Vogt, Traumtransfer ist wahrscheinlich schon zu gross und zu teuer. Da könnte man ja schon Hoffenheim und was weiß ich was. Aber gleich, Basel braucht dort, sie müssen ein Zeichen setzen. Sie müssen ein Zeichen setzen für ihre Ambitionen. Ja, Rastoder ist wahrscheinlich nicht. Ich bin vorhin durch den Kopf. Ich meine, der ist formstark, der schießt Goal, der hat Selbstvertrauen. Aber der Vogt wäre es natürlich gewesen. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Basel auf dem Mal in den nächsten 10 Wochen noch richtig viel Geld in die Finger nimmt, wenn sie noch einen von den Flügelspielern verkaufen, Otele zum Beispiel, und zum wirklich sagen, hey, wir sind da, wir investieren. Ja, Schari haben sie ja dann noch wollen, oder? Was nicht geklappt hat, hätten sie, glaube ich, auch 4-5 Millionen in die Finger genommen, wenn ich mich nicht irre. Was viel Geld ist für einen Schweizer Spieler, für einen Schweizer Club, aber irgendetwas muss Basel machen mit 19-jährigen Leihspielern von Dortmund. Das kann funktionieren, phasenweise, aber die sind jetzt inkonstant. Basel braucht dort eine Top-Lösung. Wie IBE übrigens auch in ihrer Verteidigung.
Ja, 100%ig gehe ich komplett mit dir mit. Ja, du hast den Caio Eduardo haben sie jetzt ausprobiert in diesem Spiel. Ist halt, hat in der Vorbereitung einigermaßen gut Eindruck gemacht. Aber das ist für mich so das Sinnbild, das gleiche Prinzip wie beim Mamba, wo IBE. Wenn es am Team läuft, dann läuft es einmal noch mit 19-jährigen Stürmer. Aber der 19-jährige Stürmer ist nicht der, der das Team zum Laufen bringt. Also in seltensten Fällen, natürlich gibt es das auch, aber in seltensten Fällen ist es dann der Junge, wo alles rockt. Und das gilt bei den meisten Vereinen, die jetzt mit Jungen arbeiten, aber eigentlich nicht, wo eigentlich in der Krise ist, geht es nicht mit einem drin. Also so viele Junge, aber in gewissen Moment brauchst du einfach nicht Junge. Und bei Basel im Sturm ist es das Gleiche.
Aber ich verstehe nicht, dass der Agbonifo nicht mehr spielt. Man ist klar, er ist wild, er hat auch eine spezielle Situation, ist vielleicht charakterlich noch nicht ganz ausgereift. Aber der 222 Minuten, ich bin schnell nachschauen, in der Super League spielen. Aber jedes Mal, wenn ich den Ball sehe, passiert etwas. Der kreiert etwas. Die Chance von Shaqiri, die er vorbereitet, brillanter Rückpass. Also gib doch dem mehr Minuten, probier doch etwas, wenn es die anderen nicht bringen. Also ich, ja, das verstehe ich nicht. Ich bin natürlich nicht in den Trainings dabei. Wie gesagt, es ist immer einfach hier. Aber Akporifo hat etwas, hat auch einen riesen Marktwert. Also das ist kein Blinder. Setz den ein, gib dem die Möglichkeit.
Das ist ja genau das Gleiche. Oder? Der spielt ja auch schon nicht. Warum sollte dann... Warum, also weißt du, da kommt der Duran wieder, der genau auf dieser Position auch wieder unterwegs ist. Aber wenn der Akporifo das 9 trägt, ist kein reiner Stürmer. Also Flügelspieler hat es einfach meiner Meinung nach definitiv genug Gute für die Liga.
Mhm.
Aber ja.
Sind wir uns einig, dass sie ja im Moment der langweiligste Club der Liga ist? Kann das sein?
Ja, bei Basel muss ich noch kurz etwas anderes sagen, bevor wir darüber zu ziehen.
Okay. Gehen.
Was passiert auf der Goalie-Position?
Ja, also bei Inter, die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass der Jan Sommer zu Basel geht. Also in den Inter-Fan-Foren und überall, wo man da ein bisschen verfolgt. Jemand hat sogar gesagt, schon der Winter, aber das ist natürlich völlig illusorisch. Also, ich verstehe das nicht. Ich verstehe Jan Sommer nicht, wenn er das macht, weil er ist genug gut für, sage jetzt, zu Bologna oder zu Galatasaray oder zu Fenerbahce zu gehen. Ja, wo er gleich bessere, er muss Italien sicher bessere Liga ist. Hankerum, ja, familiäre Gründe und so können dazu führen, dass er vielleicht jetzt schon in die Schweiz kommt. Wäre nicht unbedingt eine krasse Verjüngung um Goalie-Posten, aber ich meine, der Hitz ist ja die Liebling. Wie siehst du das? Wie siehst du seine Zukunft?
Ich weiss nicht, was du da hast mit dem. Der Hitz war nie mein Liebling. Nicht ansatzweise. Das ist komplett nicht mehr. Ich finde, das ist ein guter Goalie, aber es war nie ein Goalie, den ich bewundert habe. Weil einfach komplett okay. Das Gegenteil vom Goalie ist, den ich...
Also das Goal ist haltbar, oder? Das Goal ist haltbar.
Ja, Goalie ist haltbar. Das ist immer zu diskutieren. Aber es ist mehr so... Goalie-Position finde ich immer die Position, ist die Position, wo du eigentlich auch nicht musst verjüngen, wenn du einen Goalie hast. Das, ich meine, das ist das Gleiche beim Hitz auch gewesen. Hast du immer gesagt, ja, ein Jahr kommt er und nachher wird das zwei mit einem jungen Goalie. Hey, wenn jemand gut spielt auf der Goalie-Position, dann lass ihn einfach spielen. Und wenn es dann nicht mehr läuft, kaufen neue. Es tönt hart, aber ist einfach so. Ist die Position, wo halt die jungen Spieler nicht können reinschnuppern können, weil immer der ältere Goalie spielt. Darum ist es die Position, wo dann Goalies verkauft werden einfach. Ja, Sommer wäre natürlich, eben mittlerweile, gell, ist 37. Ja, wird das Jahr 38, gut, das ist Ende Jahr, aber wird das Jahr 38. Wenn er zu der Familie zurück möchte, wäre jetzt der Moment da, wo Basel eine Position frei hat. Basel wird natürlich noch andere Namen auf dieser Liste haben, die vielleicht jetzt aktuell auch nicht so spielen. Stichwort mal in Deutschland rumhören. Ein guter Ex-Basel-Goalie, der keine Rolle spielt, der ein bisschen jünger ist. Wo auch noch rum wäre. Aber ich glaube, für den Sommer wäre jetzt der Moment, zum zurückkommen. Weil wenn er es jetzt nicht machen würde, wo er Vakanz auf dem Posten da ist, kann es gut sein, dass in einem Jahr einfach ein guter junger Goalie oder ein anderer Goalie das klare Nummer 1 ist und dann muss er auch nicht mehr zurückkommen. Also von dem her gesehen ist die natürlich schon eine andere Ausgangslage, als wenn jetzt bei Basel jetzt schon klar wäre, wer im Goal steht.
Weisst, die Frage wird sein, gewichtet der Sommer die familiären Hintergründe höher und kommt zurück als der Vierfachlohn bei eben Bologna oder Galatasaray oder was da vielleicht möglich wäre. Er spielt eine gute Saison, er ist nach wie vor ein guter Goalie. Wäre natürlich für Basel eine Riesensache, finde ich schon. Und ja, mich auch schon sehen. Die Frage ist, wie weit können sie sich strecken finanziell? Oder? Ja. Das ist ja gleich ein sehr guter Goalie. Ja.
Gut, Sio. Ja, Sio ist ein langweilig. ich weiß nicht, die sind halt einfach die, sind auch dabei. Ich bin hier und ich bin dabei, so mit dem Motto.
Ja, aber sie machen es gut, oder?
Ja, ja.
Langweilig, also für sie auch Verhältnis brutal langweilig, keine Geschichten, keine wilden Transfers. Ich meine, Steven Zuber, habe ich aufgeschrieben, wäre jetzt so einer gewesen, was ich früher auch hätte geholt und irgendwelche Zeitungen haben geschrieben, er hatte x Angebote aus dem In- und Ausland. Sie waren sehr begehrt. Dann landet er bei, schon wieder vergessen, Aromat, Atromos, wie auch immer, Athen. Keine Ahnung, zweitletzte griechische Liga. Also so begehrt war er auch nicht. Ich verstehe den Transfer jetzt nicht. Abgesehen vielleicht, Athen ist eine schöne Stadt, der Lohn ist sicher gut. Aber ja, er hat so ein bisschen die Ambitionen abgegeben, finde ich. Also, er hat jetzt einen anderen Transfer erwartet. Wie siehst du das?
Ja, was wäre jetzt die andere Option gewesen? Also, der Mann ist 34, wird dort bei Atromitos Athen sicher auch nicht zu wenig verdienen. kommt zurück an einen Ort, wo er schon gewesen ist, also mit Athen. Das heisst, er wird schon, er hat ein Unfall töten, was natürlich auch wieder etwas wert ist. Eben, wie du es vorher gesagt hast, Athen, sehr eine schöne Stadt. Darum, also finde ich jetzt nicht so ein falscher Wechsel. Ambitionen, was ist da, die haben abgegeben, als er zu Zürich gewechselt ist?
Ja, nein, aber er ist für mich, also er hat, ja, ich weiß auch nicht, es gibt x Schweizer Clubs, wo er vielleicht hat können Rollen übernehmen, wo ich finde einfach, ich kann den Clubnamen nicht sagen, ist mir eigentlich auch egal. Aromat Athen, was wollt ihr dort? Also ich verstehe das einfach nicht, aber das ist, ja, es ist schlussendlich klar, der Lohn stimmt und vielleicht hat er einfach weg aus der Schweiz nach dem schwierigen Jahr in Zürich sicher. Klar, es sind schlussendlich auch persönliche Gründe. Er hat dort sicher auch Freunde in Griechenland. Das sehe ich alles. Ist einfach ein schade. Ich finde, er hat noch ein, zwei gute Jahre verdient bei einem Club, der, ja, die steigen ja vielleicht ab. Also, sieht nicht so gut aus in der Tabelle.
Ja, dann wird das Team super ganz sicher eine Lösung haben, dass dann der Vertrag aufgelöst wird und der ablösefrei kann
immer
ja, angehen. Also, das
ja, der kommt dann gleich wieder zu Sio.
Ja, also eben, also weißt du, schön, wenn er zu Sio gegangen wäre, oder? Aber was sind die Ansprüche? Platz 6 in der Liga. Also das ist, nur weil du eine Rolle hast im Club, mein Gott, also das musst du mit, er hat schon genug Rolle gehabt im Club. Er ist in der Hoffnungsträger im FCZ, er hat das gut gemacht, ich wollte es einfach nochmal sagen, er hat das gut gemacht im FCZ. Unter nicht so leichten Umständen hat er extrem performt. Und Steven Zuber, der einzige Verein, der in der Schweiz noch, könnte sagen, hätte wahrscheinlich Sinn gemacht, weil vielleicht noch einen Titel können können, wäre Basel gewesen. Finde ich jetzt. Aber sonst ist ja überall, dann gehe ich dort natürlich auch einfach auf Griechenland gehen. Statt ein bisschen rumgurken mit weniger Geld. Also gut, Wallis ist schön, oder? Aber da würde ich auch lieber in Athen bei den Freunden sein, als 3,5 Stunden von Zürich entfernt.
Ja, weißt du, aber mit seiner Polyvalenz, mit seiner Einstellung, mit seiner Klasse schlussendlich, ist er für jeden Club eine Verstärkung. Mir ist schon klar, dass er Luzern und St. Gallen nicht so viel können zahlen, wie er sich das vorstellt. Aber er ist ein guter Spieler, weißt? Er hat eine gute Haltung, denke ich. Und es wäre Aufstieg gewesen, by the way, von Zürich zu Sio, damit zum FCZ, wo man gar keinen guten Eindruck hat hingelassen. In Genf, finde ich, das heisst, es ist glückhaft. Auch wieder eine rote Karte, ein riesen Abwehrproblem. Ich verstehe nicht genau, auch hier, ich meine, warum holen sie nicht, es ist so offensichtlich, dass sie mindestens einen guten Innenverteidiger oder einen brauchen. Der Trainer hat es ja relativ deutlich gesagt, der Dennis Hediger. Im Idealfall erfahren, routiniert, weiss einen guten ersten Pass spielen, kann das Spiel ein bisschen lenken. Der muss kommen. Also sonst hat Zürich keine Chance auf Rang 6. So, weil es nur 4 Punkte Rückstand auf eBay ist im Moment, aber dann müssen sie sich ändern. Gegen Hinger orientieren, denke ich, ist sehr viel Qualität verloren gegangen in der Winterpause.
Zürich hat von mir aus jetzt aktuell noch den Schutz, wenn halt so viel los war jetzt in dieser Zeit, dass jetzt erst gerade ein neuer Sportchef gekommen ist, in der Mancerati. Und der muss sich jetzt auch zuerst reinfinden. Und das Gute ist ja aus Schweizer Sicht, der Transferfenster läuft noch ein bisschen. Der wird sich seine Überlegung auch machen, dass der FZ noch nicht reagiert hat. Finde ich jetzt noch verständlich. Ich habe damit IB ein mehr Mühe, weil die alle wirklich schon länger in dieser Konstellation zusammenarbeiten und gewusst haben, was frei wird und was nicht rum ist. Aber beim FCZ kann ich ja wirklich jetzt noch aktuell argumentieren, zuerst mal ein bisschen anschauen, was gibt der Kader wirklich her und dann die Lösung finden, weil es sollte nicht nur ein Spieler sein, der einfach jetzt ein halbes Jahr wieder da ist, sondern vielleicht auch das nächste Jahr eine Rolle kann spielen. Also ich weiß, ich rede jetzt nicht von 3-4 Jahren, aber ich rede so eineinhalb Jahre wenigstens mal. Und das ist schon nicht so einfach zu finden, wie ich jetzt mal meine. Aber ich hatte, also das Spiel war nicht gut gewesen. Das Spiel war aber meiner Meinung nach von beiden Seiten nicht gut gewesen. Als Server war es ein bisschen besser gewesen, aber wo es dann in Überzahl waren, ist jetzt auch nicht so viel gekommen. Und ich habe das ganze Spiel geschaut und bin so gewesen, ja gut, schade, dass ich das Spiel jetzt geschaut habe. Also es hat mir sehr viel Zeit gekostet von meinem Leben. Ich glaube, dass alle, die das gesehen haben, denken das Gleiche. Aber es ist auch nicht so schlecht gewesen vom FCZ im Vergleich zu Servet.
Weißt du, beim FCZ ist es gleich wie bei GC. Wir reden immer über das Gleiche. Jetzt kommt etwa das 34. Umbruch in den letzten 34 Transferfenstern. Wieder alles neu und wieder alles anders. Es ist, ich hätte übrigens eine Lösung, eine überraschende, die ich finde, das wird nicht passieren, aber es würde jetzt perfekt passen. Ich halte immer noch viel von Loris Benito. Ein Scheibenkapitän wird jetzt nicht zu Zürich wechseln, aber das ist ein guter Verteidiger nach wie vor. Und polyvalent, ein Leader, ein guter Typ. So einen braucht Zürich, denkt mir, wo das Team führt, wo neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Was haben sie noch für Leader? Sie haben den Brecher, das ist klar. Das ist immer der Einzige, der hersteht. Sie brauchen so einen Typ. Und jetzt ist der Mangerati, neuer Sportchef. Ich habe letztes Jahr eine Geschichte mit ihm gemacht, wo ich so mit arbeitslosen Trainern, was machen die eigentlich, wie sie sich weiterbilden. Und so eine Geschichte gemacht, eine grössere, und auch länger mit ihm geredet. Ist ein spannender Typ, sehr gut vernetzt in Deutschschweiz, im Tessin. Ist aber für mich klar ein Trainer. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer, wenn er mal die Chance hätte bekommen, in einem besseren oder grösseren Club als
Iverdon
oder wo er auch immer war. Jetzt weiss ich nicht, ja, er war mal ein paar Tage oder ein paar Monate technischer Leiter in Chiasso, glaube ich. Aber ich weiss jetzt nicht genau, was er legitimiert für die Rolle. Lass mich gerne überraschen. Er ist smart, vernetzt. Vielleicht wird er das gut machen. Es wird auch wichtig sein, wie viele Freiheiten bekommt er in diesem Konstrukt. Zürich ist im Umbruch, Zürich sucht einen neuen Besitzer. Ja, sehr eine junge Mannschaft. Vielleicht ist auch nicht so viel Geld rum im Moment, für eben Spieler zu holen. Ja, viel Glück, würde ich sagen, für die neue Aufgabe für ihn.
An der Vollständigkeit zu haben, muss man sagen, dass er nicht Sportchef wird, weil die Funktion gibt es ja nicht mehr, sondern er wird technisch Direktor. Das ist ja immer so eine Frage. Jeder Club entscheidet das ein bisschen anders. Was macht es jetzt da? Wie nennt man die Person auch? Aber einfach, dass wir das noch vollständigkeitshalber gemacht haben. Er wird technischer Leiter im FZ. Ja, aber man muss ihm ein bisschen einen Moment geben. Aber eben, der Moment hat, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich haben sie den ja nicht. Einfach aus dem Grund, weil vorne ziehen sie dann weg und hinten kommen dann andere, oder? Also eigentlich haben sie die Zeit nicht. Aber ich sehe immer noch relativ großes Potenzial in dem Team, weil sie auch sehr jung ist, aber mit vielen Talenten bestückt.
Ich sehe auch sehr viel Potenzial in diesem Podcast, aber wir müssen schauen, dass wir nicht 2 Stunden haben, Sven, es ist so spannend. Vielleicht bevor wir zum Spieler der Woche gehen, noch schnell Lugano, Luzern Lugano, klarer Sieg von Lugano. Lugano für mich im Moment neben Thun das heisseste Team. Starker Auftritt, starkes Kader, die haben sich gefunden. Wie sind gut, hey, Lugano, können wir so abfließen. Behrens, stark reagiert, muss ich sagen, nach seinem Eklat und zwei schöne Goal gemacht.
Ja, also man muss natürlich schon Herz sagen für Luzern. Das war wieder ein Herzspiel für Luzern. Ich meine, Lugano schießt 5 Goal, oder? Mhm. Und sie haben eine Expected Goal-Variante von 1,5. Ist schon wild, dass eigentlich jeder Ball reingegangen ist. Und da der Bislimi wunderschöne Goal. Das sind auch wirklich schöne Goal gewesen. Behrens, schöne Goal. Ja, es ist hart für den FC Luzern, wo gerade wirklich nicht viel zusammenpasst. Aber ja, Lugano, wir haben es gesagt, Lugano ist das Team dort oben, wo vom Kader her und der Meistertitel wahrscheinlich so am realistischsten ist, wenn jetzt der Thun weiterhin so macht, wie sie es weiterhin machen.
Also, welche Trainer haben wir diskutiert vor 2 Wochen, könnten den Job noch verlieren? Wir haben den Mann ja genannt, wir haben mittlerweile, muss man bei GC auch ein bisschen aufpassen, aber glaube ich nicht. Und der Mario Frick bei Luzern, ich finde wirklich, er hat einen guten Job gemacht, er hat die Jugendphilosophie super umgesetzt, aber es wirkt alles ein bisschen verkrampft und unglücklich im Moment. Und ich glaube, der Vertrag läuft ja aus, noch nicht verlängert, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß nicht genau, Luzern ist ein bisschen im Seich im Moment, was dort abläuft, ja, ob sie noch eine gemeinsame Zukunft mindestens in den nächsten Monaten glauben, hängt natürlich jetzt schon schwer von den nächsten, sag 1-2 Spielen ab, denkt es mir.
Ja, definitiv ja schlecht. Also er muss jetzt irgendwann muss er wieder liefern. Die nächsten Spiele, die anstehen, sind gegen auswärts in Sion und die heilige St. Gallen. Was es nicht gerade unbedingt einfach wird sein. Plus dann natürlich der Gap-Viertelfinale gegen Lusalushi, wo nicht alle das rauskriegen. Aber ja, sind die entscheidenden. Ich sage, die nächsten 3 Wochen sind entscheidend.
Ob man da. Gut, vor Unterhalt.
Neue Trainer finden.
Vor Unterhalt zur armsten Liga der Welt, zur langweiligsten Liga der Welt. Tada! Bundesliga. Schau, jetzt habe ich eine Meldung bekommen. Keinen Schutz vor Rückkopplung, weil ich es laut geschrauben habe. Ich muss sagen, Bayern gnadenlos. Es ist noch kein Team Champions League-Sieger geworden im Januar. Das ist das Einzige, was man bleibt sagen. Wirklich überragend, wie die im Moment Fußball spielen. Kennen ist besser als der Michael Olise. Wie sprichst du da eigentlich richtig aus?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe es mal angeschaut, wie man eigentlich richtig ausspricht. Aber ich sage immer Olise.
Olise. Anyway, also für mich im Moment vielleicht fast der beste Spieler, formstärkste Spieler. Klar, es ist Bundesliga. Ich meine, es ist wirklich nicht provokativ, aber Kenny Doit in der Premier League, oder? Aber er ist wirklich sackstark. Und jedes Mal, wenn er den Ball hat, kommt es gut. Er ist dribbelstark, schnell, clever, super Timing, tolle Pass, polyvalent. Klar, der Musiala kommt jetzt zurück, darum kannst du wieder vergessen, was ich sage. Aber ich sehe ihn noch als 10, er kann einfach alles. Und in Deutschland gibt es ja die Vergleiche, Olise, Diaz besser als Robin Ribery. Dafür, finde ich, müssen sie die Champions League gewinnen. Das kannst du sicher auch so bestätigen als Bayern-Sympathisant, oder?
Natürlich. Ich finde sowieso, er ist anders als die zwei genannten Herren. Ich glaube, er kommt noch eher an Ribery an, als an Robin.
Genau.
Ich finde, die Mischung zwischen den zwei passt eigentlich relativ gut. Eigentlich ist er Robbery.
Nein, also er allein.
Er
ist das so ihr?
Nein, also das ist natürlich eine absolute Legende in diesem Club. Und dort muss er noch ein paar Titel gewinnen und ein paar wichtige Goal schiessen zum Titel. Aber die Art und Weise, wie er Fußball spielt, würde ich mal sagen, ist eigentlich so eine Mischung zwischen beiden. Ich meine, er kann das 1-1 kann er genau gleich wie der Robin reinziehen und dann mit links den Ball unter die Latte hauen. Er kann aber auch rechts vorbeiziehen und mit rechts flanken. Er kann hinter den Beinen flanken. Er kann rumdribbeln. Er kann einfach schiessen. Der kann einfach wirklich auch schiessen. Wenn er vom Gold steht. Also es ist wirklich jedes Mal schön zum Schauen. Jetzt gegen Leipzig ist er reingekommen. Bayern war die erste Halbzeit unterlegen gewesen, muss ich nur sagen. Leipzig hat wirklich das super gespielt. Und nachher in der zweiten Halbzeit einfach komplett überfordert gewesen wieder mit dem FC Bayern, weil sie auch umgestellt haben. Und irgendwann ist eben dann der Olise reingekommen. Und ja, es ist wirklich grandios. Und ich meine, er ist ein ruhiger. Er redet ja nie. Keine Interviews gibt er eigentlich. Es gibt eigentlich immer noch seine Szenen, wenn er so rumläuft und irgendein anderes Spieler bei einem Interview steht und dann, wie jetzt am Wochenende auch, wo er einfach der Gnabry so irgendwie anlacht von der Seite und der Gnabry, was lacht jetzt der so? Ich glaube, er kommt dem Team gut an. Ich glaube, alle sagen auch immer, dass er im Vergleich zu nach außen, also wenn er nach außen auftritt, ganz ein anderer ist, intern. Und das finde ich eigentlich auch noch interessant, wenn so Spieler so sind. Und was ich zu ihm einfach noch zum Schluss noch möchte sagen, Ich habe es glaube schon mal erwähnt, aber ich bin einmal, als er neu gekommen ist zu Bayern, bin ich ja an das GC Bayern Testspiel gegeben. Und nicht das im letzten Grund, sondern in München. Und dann konnte ich ja gehen und bin dann schauen und mein Vater war auch dabei gewesen, mit dem GC-Libius als Einziger. Und dann haben wir vor dem kleinen Stadion haben wir ihn gesehen am Auto, ganz normal, sich seine Schuhe am Einpacken. Neben unserem Auto eigentlich. Und dann sind wir so gefragt, ja, ich will mir ein Foto machen. Und dann hat einfach mein Vater ein Bild mit dem Michael Olise in einem GC-Liebli, das sie im Auto gemacht hat. Das ist so absurd, wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, dass irgendwo mal ein GC mit dem Olise verewigt ist.
Sehr schön. Weißt du, ich muss jetzt etwas zugeben. Es fällt mir schwer, die Worte zu finden, wo Bayern ist für mich wie Milan und Juve, also Flop 3 von meinen Vereinclubs. Das wissen wir, haben wir hinlänglich diskutiert, das wird immer so bleiben. Aber sie haben keine Figuren mehr, wo man nerven kann. Ich rede nicht mal von Hass oder was auch immer. Früher, es ist eine sympathische Mannschaft, coole Jungs. Sogar die Süddeutsche hat einen coolen Text gemacht. Sogar der Torjäger ist sympathisch, der Kane arbeitet defensiv. Es hat keine, vielleicht noch der Kimmich.
Ich kann sagen, ja.
Einzig, wo man noch so ein bisschen reiben kann. Und mit dem Neuer, da bin ich altersmild geworden. Sein Lebenswerk ist grandios. Und ja, ich vermisse den FC Hollywood, ich meine, das Krasseste, was passiert ist, dass der Karl Linger einem Fan-Treffen sagt, er wollte mal bei Real spielen. Oh Mann, und die Journalisten stürzen sich darauf, endlich mal etwas, was man ein bisschen kann. Es ist fast ein bisschen schade, es wird ja nicht genießen, es wird nicht ewig so bleiben. Übrigens so der Trainer, siebte Wahl, dann zumal im Sommer 2024, aber ein fantastischer Typ, finde ich. Aussendarstellung, wie ich das Teamcoach manage. Hat es übrigens auch letztes Jahr nicht so schlecht gemacht. Ich meine, ich will keine Wunden aufreißen, aber die zwei Spiele gegen Inter, das ist 50-50. Der Kane hat wahrscheinlich in seiner Zeit bei Bayern nicht einmal so eine grosse Chance vergeben wie die gegen Sommer dort im Hinspiel. Bayern kann dort weiterkommen. Mhm. Klar, am Schluss wird es auch in dieser Saison ein Viertelfinale gegen Inter oder gegen Barcelona geben, wo definiert. Und das ist hart. Ich finde das hart. Und ich sage so jede Woche. Es ist ein bisschen provokativ. Es ist ein Held für Bayern. Es ist bei so einem guten Fußball. Es ist bei so einer starken Saison. Aber am Schluss definiert das Viertelfinale-Hinspiel vielleicht ein Fehler von Upamecano oder wem auch immer die ganze Saison. Das ist schon ein bisschen brutal, finde ich. Aber es ist, wie es ist.
Definitiv. Aktuell haben wir keinen Kim mit der Aufstellung. Das hilft mir relativ viel, um die komischen Fehler zu verhindern. Wenn, dann macht es Upamecano, das ist schon recht. Hat bis jetzt immer gut weggekommen. Aber, dann würde ich doch jetzt sagen, machen wir schon Auslandsfußball noch schnell die paar Ligen durch, weil wir haben zu allen Ligen eigentlich noch etwas richtig Wichtiges zu sagen, finde ich.
Also, was in der Bundesliga?
Also, Dortmund wirklich glücklich einen Sieg gegen St. Pauli geholt. Ist einfach nicht schön zum Schauen. Einmal mehr nicht. Hoffenheim. Also ich habe langsam das Gefühl, jetzt eben, wenn sie einen Vogt holen, die sehen die Schweiz da greifen wir jetzt zu, als ihren Laden. Aus der Schweiz sollen wir jetzt spielen. Die sind gut. Ich meine, es sind ja andere Spieler, eben Aftolau natürlich. Der Haidari noch. Der Walter Böcher ist natürlich nicht mehr aus der Schweiz gekommen, ist aber trotzdem auch bei Basel gewesen. Bei Basel groß geworden. Die bedienen sich ein bisschen aus der Schweiz und machen das wirklich gut. Und der letzte Punkt, den ich noch habe zu der Bundesliga, ist Frankfurt, Trainer entlassen. Und ich finde, dort kann man gerade den Übergang machen zu der spanischen Liga. Weil es hat schon Gerüchte gegeben, dass Frankfurt am Xabi Alonso baggert. Was meinst du dazu?
Ja, gut, schnell Schritt für Schritt. Dortmund werden wir nächste Woche, glaube ich, grösser besprechen, wenn sie gegen Inter spielen, dünkt es mir. Gefallen mir nicht, diese Spiele. Hoffenheim nervt mich auch, sie sind so weit oben. Es ist nicht ein Club, den ich unbedingt brauche, dort oben. Aber spielen gut. Übrigens, Goalie-Fehler von Flecken bei Leverkusen in diesem Spitzenspiel. Aber Haidari, Aftulahu, okay, spielen nicht für die Schweiz, aber machen es richtig gut, beide. Sind wichtige Spieler bei Hoffenheim. Aber im Spannendsten hast du völlig recht, natürlich Frankfurt. Ich bin ein bisschen überrascht. Klar, sie haben unglaublich viel Gegengol bekommen. Aber ich bin gleich überrascht. Ich halte viel vom Topmann. Er hat einen guten Job gemacht. Aber heute Morgen war ja eine Pressekonferenz und Krösche, also der Sportchef-Manager, wie immer, hat gesagt, die Mannschaft hat sich ein bisschen entzweit vom Trainerteam oder vom Topmüller. Ja, okay, sie müssen die Krösche, ist wirklich ein super Mann. Mhm. Wenn sie zu diesem Entschluss kommen, dann wird es leider so sein. Ich habe mir ein bisschen mehr Geduld erhofft. Aber er hat sich schon ein bisschen verloren. Auch Usun hat die Position nicht gefunden. Irgendwie die Stabilität nie gefunden in der Abwehr. Krass viel Gegengol, fast bei IB. Aber gleich, irgendwo der Topmann hat einen guten Job gemacht. Er hat meiner Meinung nach ein bisschen mehr Kredit verdient, aber wir sind da zu weit weg. Wie gesagt, Krösche macht es wirklich gut. Alonso kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen, dass der zu Frankfurt geht. Würde mich sehr überraschen. Reden wir ja noch über Real, glaube ich. Der Rose wird jetzt gehandelt aus Favorit. Das ist so ein bisschen obvious. Fände ich keine gute Lösung. Ich bin recht grosser Sympathisant von Roger Schmidt, wo natürlich eine mutige Spielweise schon fast zelebriert, wo Zeit braucht. Ich weiß nicht, ob jetzt er ein Feuerwehrmann ist im klassischen Sinn, aber Spektakel, super Trainer, finde ich. Aber er ist auch im Moment auch nicht die richtige Lösung. Also läuft auf eine Rose oder auf irgend so etwas raus, schlussendlich. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich finde den Roger Schmidt, weil ich immer komisch, weil er halt Roger heisst. Und nicht
stimmt, Roger, stimmt.
Aber ja, also ich glaube, Frankfurt braucht ja auch nicht unbedingt ein Feuerwehrmann. Man ist schon genug früh in der Saison. Man ist noch überall ein bisschen vertreten. Schon nichts abgeschrieben. Ich meine, sie sind siebte in der Bundesliga. Das ist wahrlich nicht weit entfernt von also ja nur 6 Punkte auf Champions League Platz. Also hat eigentlich noch in eigener Kraft könnte eigentlich Champions League Platz noch erreichen. Also ist jetzt nicht so, dass man muss sagen, wow, das ist nicht mehr möglich. Zumindest Europa ist ganz näher eigentlich. Darum braucht es nur einen Feuerwehrmann. Von dem her gesehen würde ich die Position, die Person, die Personalie eigentlich noch sehen. Ja, das ist schon recht, ja. Und Spiele haben sie auch dazu. Gell? Also ich finde es ein bisschen, wir reden gross über ein Frankfurt-Spiel letzte Woche und ein paar Tage später verletzt sich schwer am Knie. Ist es auch, auch noch Pech dazu.
Ja, es kommt vieles zusammen. Aber ich finde, das Spannendste im Moment ist Real Madrid. Auch dort, der Trainerwechsel für mich. Klar, es hat einen riesen Konflikt gegeben, auch hier, ein Zweijung zwischen Mannschaft und Spieler. Ich weiß nicht, ob und Trainer, ich weiß nicht, ob du das Spiel hast gesehen, das erste Ligaspiel, jetzt das Pfeif-Konzert. Und Zuschauer, Fans haben ja ein gutes Gespür. Und gerade der Vinicius, der Jude, deine zwei Lieblinge, die du zu Recht immer wieder den Charakter anzweifelst, hat sich, glaube ich, gezeigt, sind brutal ausgepfiffen worden, weil Verde auch die drei sind so ein bisschen rausgekoren worden, aus denen, die sich am meisten gegen Alonso gestellt haben. Es ist ja schon für mich unverständlich, dass man das so früh abbricht und der Perez ist so ein bisschen im Status von einem Sonnenkönig, der Präsident, und entscheidet sehr, ist ja, glaube ich, ein bisschen modern, der Männer die Staaten so führen, wie es der Perez macht. Es war ja fast ein One-Man-Entscheid gewesen, sich von Alonso zu trennen, und das war für mich der perfekte Real-Trainer gewesen. Also, klar hat er sich schwierig da, klar sind die Leistungen nicht immer gut gewesen, aber mit diesen Spielern, Ich hätte jetzt eben cool gefunden, wenn man sich mal für einen Trainer und einen Weg entschieden hat und halt den Vinicius fortputzt und einen Jude in die Premier League verkauft. Es ist nicht passiert. Real ist der grösste Club der Welt. Da hast du nur so viele Leute mit Einfluss, Druck. Aber irgendwie hinterlässt keinen guten Eindruck. Real nicht. Die Spieler sind jetzt natürlich unter Druck und das macht es gefährlich. Oder? Die wissen jetzt so, jetzt müssen wir liefern, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Der Arbeloa ist im Vergleich zum Alonso, ja, das ist so spannend. Das ist ja ein No-Name als Trainer. Sagen wir, der ist ein schlechter Trainer, aber der ist im Nachwuchs geschafft. Jetzt sind die Spieler wieder Chefs. Es wird sehr, sehr spannend zu folgen sein. Sie brauchen, auch sie brauchen Innenverteidiger, dünkt es mir noch, jetzt für die Rückrunde. Und das ist, ja, das Tiefkonzert, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das, ich meine, die sind ja nicht, weißt du, die sind ja nicht irgendwie 14. Also wie die, hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen.
Pfiffen sie worden. Also wirklich einmalig, oder?
Ja, es war eindrücklich gewesen. Also eben, aber es ist wie so, ich habe jetzt gefunden, es ist ein bisschen hart, dass man natürlich jetzt, klar, Vini, Bellingham und Valverde sind auf die tut man hauptsächlich den Frust legen. Aber jetzt auch nicht Mbappé. Ich meine, es gibt ein Video nach dem Supercup, wo auftaucht ist, wo auch seine Rolle, meiner Meinung nach, wenn ich mich ein bisschen hinterfragt habe, wo Alonso möchte, dass alle kommen zu den Fans, sich noch bedanken für den Support und dann einfach nicht schauen und so die Hand abwinken, so sicher nicht, komme ich dann nochmal führen und so. Also ist schon auch eindrücklich. Er hat sich jetzt auch das zweite Mal dazu geäußert und gesagt, hey, ist nicht nur der Vini, es sind alle schuld und so. Ich finde die Entlassung finde ich nicht gut. Eben wie gesagt, es ist nicht so, dass man 14 ist mit Real Madrid, sonst man kämpft immer noch um den spanischen Meistertitel. Ist ein Spiel später, was ein Pokal rausgeht, ohne Alonso. Also ja, ist eine spezielle Situation, ist ein spezieller Club. Ich bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Eben, ich wollte es nochmal sagen, man ist ein Punkt hinter Barcelona in der Liga. Also ist einfach kein...
Ja, gut, wollte ich sagen, sie ein paar Sonnen haben verloren gegen Real Sociedad. Also, übrigens, ich glaube, es ist darum gegangen, dass sie Spalierste nach dem Sieg von Barcelona oder Alonso wollte, dass sie Spalierste oder Mbappé nehmen. Und das war tatsächlich ein sehr krasses Video gewesen. Also, wie er sich quasi durchsetzt. Wir kommen dann beim Afrika Cup auf eine ähnliche Situation, glaube ich. Aber er hat wahrscheinlich verloren gehabt, der Alonso, das ist so, aber die Macht der Spieler, es wird vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, gegen die Sonnenclub. Und mindestens der Mbappé liefert. Es gibt ja die Memes, alle Trainer, die an ihm gescheitert sind, überall hat er verbrannte Erde hingelassen, ist vor Gericht mit Paris. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht der einfachste im Umgang, aber immerhin liefert er, im Gegensatz zu Vinicius, der... Wo in meiner Meinung nach so wirklich kläglich ist. Wir haben erstmal gesagt, 16 Spiele kein Goal geschossen. Ja.
Ja, nein, ist vollkommen recht. Der Lieferant darum ist wahrscheinlich auch ein bisschen ausgenommen aus dieser ganzen Positionierung. Hast du natürlich vollkommen recht. Ein Lieferant. Ja, ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass der Xabi Alonso noch eine große Trainerkarriere will machen. Und zu dem Punkt mit der Größe der Spieler. Es gibt nicht viele Vereine, wo das so ist wie jetzt bei Real Madrid, dass Spieler grösser sind. Also wenn ich so überlege, kann ich dann nicht so viel Verein sagen. Ja klar, wenn du jetzt Barcelona anschaust, dass der, wenn der Flick und die Amals nicht gut hätten und dort würde es ein Würfnis geben, würde ich dann sagen, hey, sorry Hansi. Aber es ist nicht so oft, es ist oftmals so, dass doch eher das, ja, sie haben da doch mehrere so spezielle Charakter, die sich dann falsch entwickeln, sagen wir so.
Weißt du, es war ja immer so gewesen, welche Trainer haben Erfolg gehabt? Der Zidane oder Ancelotti, die haben geschaut, dass eine gute Stimmung ist, die haben die Stars machen, die haben ja logischerweise den Ronaldo nicht als linken Verteidiger aufgestellt. Also sie haben das im Griff gehabt, drinnen, leben das Binnenklima. Und der Alonso ist radikal, wahrscheinlich ist er radikal. Und die waren ja erfolgreich. Ja, klar, letztes Jahr vielleicht nicht super erfolgreich, aber es sind viele Weltstars im Kader. Und der Alonso, es wird noch spannend sein, der ist noch jung als Trainer. Kann er seinen Ansatz, der bei Leverkusen so unglaublich funktioniert hat, wo alle für ihn marschiert sind, auch umsetzen in einem Startteam? Oder? Vielleicht muss er sich, hat jetzt auch gelernt, muss sich jetzt auch ein bisschen anpassen, wenn er jetzt zu Liverpool geht oder zu was auch immer, Manchester United im Sommer. Egal, was er macht, er wird ein grosses Team bekommen. Wird er auch gelernt haben, ja, dass er vielleicht ein bisschen auf die Spieler muss zugehen. Das verstehe ich nicht. Er hat das ja gespürt, antizipiert. Aber vielleicht ist es auch schwierig mit einem Vini, mit einem Mbappe, der so gross ist, der jeden Tag von 25 PR-Beratern gehört, sind die geilsten und grössten. Es ist auch nicht so einfach. Es ist wirklich ein schwieriges, voilà, schwieriges Klima bei Real.
Ich bin übrigens fest in Bezug, dass Xabi Alonso irgendwann mal Liverpool wird trainieren und irgendwann mal wird Bayern trainieren. Einfach
genau.
100%ig. Das ist genau, irgendwann wird das passieren. Gut, Serie A.
Was wollen wir noch aus? Serie A müssen wir nicht gross. Von mir aus gesehen, ja, Schari hat angefangen. Milan ist dran, Inter. Ja, gut, Milan, er hat diskret gespielt, ja, Schari. Er hat quasi für den Modric gesetzt, haben wir Pause bekommen. Und der Allegri, Milan macht einfach Allegri-Sachen, die gewinnen die Matchen 1-0. Ja. Und sie sind gefährlich. Es ist wie Napoli letztes Jahr. Kein Europa-Cup, Konzentration auf Serie A. Also Inter muss aufpassen. Sie gewinnen noch fast jeden Match Inter, aber überzeugen mich leider nicht restlos. Aber ja.
Man muss sagen, dass Fiorentina hat sich gefangen. Wieder gewonnen. Jetzt haben sie die letzten 4-2 Siege, 2 unentschieden. Glaube ich, oder? Ja. Sind aus den Abstiegsplätzen weg, zumindest vorübergehend. Darum mal schauen, wie es heute weitergeht. Ist immer noch natürlich ein grosser Club, der nicht in die Serie B aber darf.
Niemals. Lass jetzt, ich muss etwas sagen zu Frankreich, bevor wir zur Premier League noch kommen. Kurz. Hast du im Dembele sein Goal gesehen? Im Tor des Jahres ist es vielleicht schon passiert. He?
Yes, das gesehen,
hast
ja.
Gesehen, ja. Und ich muss jetzt wirklich noch einmal etwas sagen. Ich darf das. Der Endrick ist ja mein absolut Lieblingsspieler von der neuen Generation. Immer noch erst 19. Voilà, bei Real gescheitert an diesen Superstars. Viel zu wenig Einsatzminuten bekommen. Ist jetzt bei Lyon. 2 Spiele. Highlights-Videos, geht 10 Minuten. Also Ronaldo, der richtige Ronaldo, er ist da. Endlich ist da. Du gehörst, ist wärm, ich bin begeistert. Schau's an. Lyon spielt ja jetzt gegen IBM am Donnerstag. Und der Endlich ist so gut. Also geht das Video anschauen, Highlights überall. Er hat das Goal gemacht. Im geht beim ersten Match, jetzt in der Meisterschaft. Sensationeller Auftritt am Wochenende für Lyon. Er ist so ein geiler Stürmer. Und das ist für mich ein Rätsel. Aber nein, eben nicht. Ich sehe Konstellation bei Real. Aber wie du als Trainer, er hat ja gesagt, er hat wieder ein Smile auf dem Gesicht, er könnte sich wieder freuen. Er ist so, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sonst sofort schauen. Endrick, er sagt nach Weltfußball 2028.
Das ist in 2 Jahren, das ist aber früher.
Ja, gut, auch 30, WM-Jahr 30. Gut, ich hoffe, er schafft die WM-Kader von Brasilien jetzt in diesem Sommer. Er ist wirklich. Ah, ich bin sehr begeistert. Aber
Premier League.
Merci für die 2 Minuten, sie haben wir gut.
Ja, natürlich, das darfst du gerne, gib ich dir gerne. Premier League, da müssen wir so noch kurz loswerden. Ich habe das ganze Spiel geschaut, Man City gegen Man United. Und Man United hat ein riesiges Spiel gezeigt gegen Man City. Also, es war gigantisch. Ja. Erstes Spiel nach Amorim unter Carrick. Auch wieder mal, wie so oft, ein X-Spieler, ein X-Legende vom Verein, der jetzt mal Trainer sein darf. Zumindest vorübergehend. Ein grandioses Spiel und ein Bewerbung geschrieben, definitiv für mich. Es ist wirklich, es ist zum Schauen, so schön gewesen. Man hat so einen Plan gesehen, was sie wollen. Er macht natürlich das Richtige. er packt gerade wieder mal ein Main auf, der jetzt komplett aus der Frage war, wo wir ja alle wissen, dass es ein grosses Talent ist und so gut ist, gerade wieder in die Aufstellung, liefert gerade. Und ja, es wird interessant sein, was er jetzt mit dem Team kann erreichen kann. Aber das ist, also ich bleibe dabei, der Tipp ist natürlich provokant gewesen am Anfang, aber es ist ein gutes Team, die haben so gute junge Spieler auch drin, eigentlich gute Transfer gemacht und die werden um Europa kämpfen. Spätestens das Spiel, das zeigt.
Ganz ahnungslos sind wir nicht. Ich finde auch, da ist einiges rum, es fehlt nicht viel. Sicher ein guter Trainer, der das ein bisschen zusammenfügt. Aber hat mir auch gefallen. City natürlich Schadenfreude. Ich meine, das ist so ein Gaga-Club. Jetzt haben sie irgendwie mit der Akanji, die sie abgeben, ja, jetzt haben sie keine Innenverteidiger, ja, Guardiola, Diaz, ja. Stones verletzt. Und jetzt holen sie da für 23 Millionen einen Spieler, der den Vertrag ausläuft im Sommer, einen Riesenspieler, Marc Gouet, der ja Bayern und Inter wollen. Super Innenverteidiger, aber die sind so gaga. 70 Millionen oder so für einen Semenyo.
Der finde ich noch viel wilder.
Ja, so krank. Sorry, sie sind mindestens 10 Top-Offensivspieler. Und jetzt hat der eine halbe gute Saison gehabt, ist sicher ein gutes Spiel, aber das ist wirklich krank, ist absolut passender Wort für den Club und ich meine wirklich jede Niederlage. Es ist so, es hat so nichts mit, ja, eben, vorher haben wir das Wort Sympathie erwähnt, bei Bayern, wo er sogar immer zugeben, die machen es clever. Sie sind auch übrigens zu ihrem Glück gezwungen worden. Ich meine, die wollten ja Simons holen oder der, ja, ich weiß auch nicht, vor der Saison hat kein Geld gehabt. Sonst wäre der Karl ja gar nicht raufgekommen. Mhm. Aber City hat ja eigentlich unglaublich viele coole junge Spieler. Aber dann holen sie wieder irgendeinen weiteren Flügelspieler und machen wieder alles zu. Also, ich habe nicht so viel Verständnis. Ich verstehe das wirklich nicht. Also, Guardiola ist ja nicht der. Ja, der will der das? Will der nochmal 70 Millionen Mal, die den anderen das Leben schwer macht? Ich stehe wirklich manchmal vor einem Rätsel bei dem, was City genau macht. Chelsea also, übrigens auch gut.
Also Foden, Cherki, Silva, Doku, Savinho. Semenyo jetzt, Bob, Haaland,
Marmusch. Marmusch, was hat der gekostet? Marmusch, 9 ja. Millionen.
Ja, viel. Ja. So. Und spielt jetzt außen vor. Und da gibt es so einen Reim, der soll ja auch ein bisschen, also ja, ist ein zentraler Mittelspieler, aber auch offensiv kann gut spielen. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, was das macht. Ich glaube, der beste Transfer, den man City gemacht hat, ist Donnarumma gewesen.
Ja, leider, hätte ich gerne dahinter gesehen. Lass jetzt, ich werde in einer halben Stunde hier aus dem Zimmer geschossen. Wir haben noch das Team der Woche, die Europacup-Woche, wissen mit Johnny, wo wir schieben, Spiel der Woche. Hei, der Fußball. Team der Woche müssen wir aber, Sven. Also, dürfen wir. Afrika-Cup-Final, Senegal gewinnt gegen Marokko, Gastgeber 1-0. Selten eine verrücktere Schlussphase gesehen, mit Schiedsrichter-Skandal. Vielleicht schnell zusammenfassen für die, die es nicht gesehen haben. Also zuerst schießt Senegal ein absolut reguläres Goal, das nicht zählt, wo irgendwie ein Aufstützen am Hakimi bei einem Eckball gepfiffen wird. Senegal in meiner Meinung nach beschissen worden. Selbst das ist möglich im VAR-Zeitalter. Nächste Minute gibt es eine Penalty für Marokko in der letzten Minute, wo nie im Leben eine Penalty ist. Senegal protestiert, geht vom Platz eine Viertelstunde etwa. Der Mané, der Senegal-Star, überschnurrt irgendwie zusammen mit anderen, dass sie dann zurückkommen aus der Kabine, die Spieler, die gegangen sind. Der Penalty wird geschossen. Meine Frage die ist, Absicht oder nicht?
Nie Absicht. Nie.
Chippet einen Panenka. Ja, also es kann Absicht sein, Senegal-Fans sind ja durchgetragen, es hat Schlägereien gegeben. Dann kommt es zu einer unglaublich wilden Verlängerung, wo Senegal Gay, schwierig zum Aussprechen, ein Hammer-Goal, auch Kandidat-Tor des Jahres, und Marokko vergießt bittere Tränen. Also hast du schon mal so etwas Crazy-haftes gesehen innerhalb von so kurzer Zeit?
Ich glaube nicht. Es war außergewöhnlich. Es ist der Afrika-Cup in der Nutshell, ein bisschen leider. Es ist, das, was wir glaub, auch schon in der Folge gesagt haben, das fehlt uns ein Spektakel das Jahr. Und dann im Finale machen sie das. Ich habe die Schlagzeile gesehen, peinlich für den Fußball. Der Trainer von Marokko hat gesagt, sie beschämend für Afrika. Und ich gehe mit allem mit. Ich finde das. Also es gibt auch noch Videos, wo die Ballkids und Marokko-Spieler versuchen, wie heisst das Tüchli vom Mandy, vom Goalie wegzurühren, weil sie einfach wollen, behindern. Einfach völlig unnötig, weißt du? Einfach alles, sind so viele wilde Szenen, Journalisten auf der Tribüne, die ja scheinbar abgeprügelt haben gegeneinander. Mhm. Also, das will ich ja sehen, wenn wir dann da Schweiz-Deutschland sind und im WM-Final und es gibt Ausschreitungen, wie wir dann aufeinander losgehen. Nein, also, absolut eine Farce, wie man so schön sagt. Und ich finde es wirklich ein grosser Skandal. Ich finde eben auch ein Skandal, es gibt ja mehrere Skandale spielerisch. Nicht jetzt mal abgesehen davon, dass einfach sonst die Prügelereien und was auch immer. Das Erste, du hast so viel gut zusammengefasst, ich möchte einfach nochmal kurz darauf eingehen. Das erste Goal, das aberkannt wird, er pfeift einfach ab, statt abzuwarten.
Ja, pfeift einfach ab. Ja.
Aber du musst jetzt, achte jetzt mal bitte in der Super League, in jeder Liga drauf, wenn ein Verteidiger umkehrt nach dem Eckball, irgendwie umkehrt, im Gewühl, es wird immer gerade pfiffen. Zu 99% passiert nichts, weil der Ball zuerst noch wieder verlängert werden muss, wie jetzt auch in diesem Fall war. In diesem Goal ist auch der Ball noch mal per Kopf übergegeben worden und dann ist er reingegangen. Aber zu 99% passiert einfach nichts. Aber sie pfeifen konsequent ab, wenn ein Verteidiger umkehrt im Strafraum. Und er hat das auch gemacht, viel zu früh, weil nachher hat die Wiederholung gezeigt, es war kein Foul an Hakimi. Also wirklich nicht. Das war das eine. Dann, beim zweiten, also ich finde, wenn er den gibt am Anfang, kann man ihn geben. Es ist kein, er zieht ihn unnötig ab. Aber in Anbetracht dessen, was ihm Hakimi gemacht hat, 4 Minuten vorher, kann er doch nicht rausgehen mit dem VAR und dann eingreifen und sagen, es ist ein Penalty für Marokko. Das ist ein Witz. Also das ist völliger Müll. Was dann aber auch Müll ist, dass der Trainer seine Mannschaft sammelt, 10 Minuten reingeht und dann eben durch den Mané, wo sie, so wie es ausgesehen hat, ein bisschen wieder zurück aufs Feld kommen, dass andere Ballen zurückkommen, das darf auch nicht ungestraft bleiben. Also weißt, wir lachen jetzt alle über den Brahim Diaz. Vor allem, weil er halt so ein Panenka macht. Was ja einfach sowieso immer heikel ist, in dieser Situation noch heikler. Aber jetzt stell dir mal vor, er hat sie einfach knapp am Goal vorbeigeschossen. Weißt du, oder am Pfosten und weg. Dann würde man nicht über den Brahim Diaz lachen, sondern würde man diskutieren und sagen, hey, sorry, die gehen einfach 10 Minuten weg, er wartet 10 Minuten darauf, dass der Penalty schiessen kann. Der Kopf, das Mentale ist so komplett, also nicht normal, der Druck, den er verspürt, 10 Minuten lang. Jetzt lachst du natürlich darüber, weil er halt noch so einen scheiß Penalty schiesst. Aber wir würden ganz anders darüber reden, hätte der Goalie sich gekriegt, und gut, der Mondi ist ein Penalty-Goalie, aber hätte er sich gekriegt oder der Ball geht knapp am Pfosten und weg. Und das ist eigentlich auch schon ein Skandal, dass Senegal jetzt einfach davor kommt mit der Aktion, dass sie einfach die Spieler zusammenziehen und einfach gehen.
Gut, ich muss dich schnell unterbrechen. Also sehr spannend, es ist wirklich unfassbare Szenen. Also du hast mal gesagt, der Trainer von Marokko, Schande für Afrika, er darf das sagen, ich finde uns, logischerweise steht das nicht zu. Aber es hat natürlich, ja, vieles stimmt nicht in dieser Geschichte. Und zum Beispiel ist es sehr offensichtlich, dass wahrscheinlich Marokko hat so gewinnen, wenn die zwei Entscheidungen anschaust, die du jetzt so ausführlich beschrieben hast, ist wirklich also skandalös. Ich bin nicht ganz sicher, also weißt du, Abschluss ist keine Absicht. Er hat sich wohl verewigen mit dem Panenka, das ist klar. Was für ein Gold. Zidane hat in einem WM-Final auch Panenka.
Ja, ja.
By the way, no sag. Also, aber ja.
Und wer hat gewonnen? Wer hat den WM-Final gewonnen? Nicht der Zidane.
Ja, der Materazzi. Grande Materazzi. Nein, aber weißt du, schau mal das Video an vom Penalty von hinten oder von oben. Kein einziger Senegal-Spieler, also ich meine, die haben ja eine Ausnahmesituation, mental, sowieso nach dieser Viertelstunde, 10 Minuten, kein einziger jubelt, kein einziger Säckler zum Goalie, nichts, das geht einfach weiter. Ein Spieler von Marokko schlägt hängen über dem Kopf zusammen, einen. Also, es wird ja heiß diskutiert, ob er es extra gemacht hat, wo Senegal, also, warum geht kein Senegal-Spieler zum Goalie, der mal noch küssen oder was, in so einer Situation, in einer EM-Final, Afrika-Cup-Final, in Nachspielzeit, nach dieser Vorgeschichte, da drehst du ja durch als Spieler, wenn die Goal in der Penalty hat. Nichts passiert.
Das ist schwierig, das kann man nicht sagen. Also, das kann man nicht sagen, das hat man noch nie erlebt, so etwas.
Nein, sorry. Aber es ist so komisch.
Er nimmt den Ball, er küsst den Ball, ja, läuft an und will den Panenka machen und trifft einfach auch den Ball nicht richtig. Weil der Panenka wäre nicht mal ein Panenka geworden, der Goal liegt nicht am Boden auf.
Ja, unglaublich.
Also, aber der hat das nicht extra gemacht. Ich schwöre dir, ich würde auch ganz viel Geld drauf wetten, weil er weiss ja genau, was es bedeutet für Marokko. Der wird jetzt gerade gejagt, da, der Baymdi, also obwohl er mit Abstand der beste Spieler ist. Ich meine, du musst überlegen, er verschießt den Penalty. Und die Videos, die auftauchen, wie ein Trainer von Marokko, wo ich jetzt gerade vorher gesagt habe, wo eben gesagt hat, beschämt für Afrika. Wie der dann Baymdi zusammenschießt, der beste Spieler, der sie ins Finale gebracht hat, nimmt dann nachher huere schnell raus in dieser Verlängerung. Das ist auch ein Skandal. Der beste Spieler rausnehmen. Und nicht aufbauen. Der Amrabat ist noch rangegangen und probiert aufzubauen. Aber der Trainer, der auch, also das Ganze ist so kurios. Es ist völlig wild. Ich bleibe dabei. Senegal dürfte auch nicht ungestraft vorbeikommen mit der, ich gehe einfach rein 10 Minuten und komme dann wieder zurück und alles läuft weiter.
Unglaublich, Diaz ist Torschützenkönig. Mané übrigens wieder wie 2021 oder 2022 Spieler des Turniers mit Senegal schon dann gewonnen. Die sind übrigens gefährlich. Ich meine, Koulibaly war noch gesperrt. Abwehrchef im Finale. Die haben, glaube ich, Norwegen, Frankreich. Da bin ich nicht sicher. Wer hat die Gruppe? Aber er muss mal glauben.
Norwegen, Frankreich und ist noch offen.
Norwegen ist noch offen, genau. Die sind gefährlich. Ein paar Afrikaner hat mich gedacht, dass das weiss ich. Auch die Elfenbeinküste übrigens für Deutschland. Ja, je nachdem. Also, unterschätzt man die Afrikaner nicht. WM geht noch ein bisschen genau. Aber ich finde Senegal, die Robustheit, die Physis, die die haben. Und Bart, aber auch mit spielerischer Klasse. Die haben mir gefallen. Marokko hat halt schon zwei, drei Spieler, der Hakimi würde echt zu Real Madrid passen. Weißt du, was ich wollte sagen?
Ja, ja, sicher, ja. Der kennt sich aber Real Madrid aus. Also nein, also Senegal. Also das ist wahrscheinlich auch eine der besten Gruppen, die es wird geben an der WM. Jetzt kommt noch die Frage, was für das Team reinkommt. Aber das vierte Team, das reinkommt, hat sicher schwere Gruppen bekommen mit Frankreich, Norwegen und Senegal. Also eben
gut, halt, Europa,
weil sie halt technisch auch mittlerweile extrem beschlagen sind und gut und überall auf jeder Position teilweise auch Weltklasse besetzt. Ich meine, der Mandy spielt natürlich jetzt in der Saudi League den Goalie, aber er war Weltgoalie mit Chelsea. Also weißt du,
ja, klar.
Das Beispiel, der ist jetzt, wie alt ist der? Sagen wir um die 32 oder 34, was auch immer. Der ist immer noch um ein Weltklasse-Niveau wahrscheinlich, weil er halt nur in der Saudi League ein Geld verdient. Aber dem ist trotzdem ein Weltklasse-Goalie. Ja, also wir werden...
Er ist 33.
Ah, toll.
Also, los jetzt, ein bisschen mit Johnny müssen wir wirklich schieben, das geht zu lang, ist auch nicht so wichtig. Ich werde noch schnell Europa Cup etwas sagen. Es ist endlich wieder Champions League. Inter-Arsenal natürlich das grösste Spiel. Ich freue mich aber auch auf das Schweizer Spiel in der Europa League. Also IB Lyon, Salzburg, Basel, die können ja beide weiterkommen. Es ist wirklich spannend, das neue Format ist cool. Es geht fast für Arsenal, ist vielleicht das einzige Team, das schon qualifiziert ist in der Champions League. Alle anderen, und 2-3 sind vielleicht schon ausgeschieden, aber für alle anderen geht es noch um recht viel. Ist cool, ne? Auf was freust du dich diese Woche?
Ich freue mich auf Inter-Arsenal. Ich gehe noch auf Kitzbühel diese Woche, weißt du? Ich bin dann noch unterwegs in den Bergen, gehe Skirennen machen.
Ist dort ein Tennisturnier?
Ja, sicher. Ich kann vielleicht Golflinger mitzunehmen, aber die Frage ist offen, ist ein Spiel, aber ich glaube genau dort, wo das Zielgelände ist.
Dort habe ich geholfen, wo das Zielgelände ist. Es ist ein ziemlich steiler Golfplatz. Genau, ja.
Darum wird das wahrscheinlich gut.
Also, Spiel der Woche, Thun Ibe. Haben wir schon genug diskutiert. Vielleicht noch 17 Punkte Vorsprung, wenn Thun gewinnt. Vor Ibe. Also, es ist nicht fassbar, nicht erklärbar, unmöglich für mich. Das Spiel ist schon längst ausverkauft. Ja, was erwartest du für ein Spiel zu tun?
Ich erwarte wieder ein Thun, das einfach angstfrei losspielt. Und ich sage dir, Thun wird das schaffen. Thun wird das Spiel gewinnen.
Gut, der Schluss ist jetzt ein bisschen schnell gewesen, aber tut mal ein weniger Schlagzeilen produzieren, liebe Super League-Teams. Sickli langweilig, ein bisschen mehr wie sie. Oder? Aber ja, es hat sich ja gelohnt, ich finde es spannend. Es wird Afrika Cup, haben wir jetzt halt schon auch noch müssen diskutieren, finde ich.
Ja, definitiv.
Genau.
Tippspiel.
Ja, ich bin hoffnungslos in den Rückstand, aber ich gebe nicht auf. Thun Ibe.
3-1 für Thun.
Also komme ich ins Auffall, ich sage 4-2 für Ibe. Nein, 4-3 für Ibe. Drei Gegengolen bekommen sie immer. Aber ich muss auch aufholen, darum tippe ich so. Zürich-Basel ist, glaube ich, oder?
Ja, ein 2-2. Bevor ich schaue schon nach, ob wirklich Zürich-Basel ist. Bevor, ist am Sonntag? Nein, am Sonntag ist Zürich-Basel, ja.
Gut, und hinter Arsenal müssen wir fast nehmen, weil es wirklich das Topspiel ist.
Das gibt es 1-2 für Arsenal.
3-1. Ich möchte übrigens so schnell sagen zu Inter, die grossen Spiele sind nicht irre in dieser Saison sehr unglücklich in der Lage in der Serie A. Und in der Champions League haben sie zweimal jetzt verloren in der 90. Minute nach einem VAR-Skandal. Also sehr bitter gelaufen in Atletico Madrid und gegen Liverpool, das wir auch genommen, wo der Wirt vom Blitz getroffen, zu Boden geht. Ja, diesmal kehrt es. Diesmal kehrt der Schiedsrichter. Diesmal hat er
einen VAR-Deal gehabt. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von dieser Folge Andere Liga 2.0 und wünschen uns allen eine wunderschöne Woche. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.